Buckle up for Kobe. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast, Episode 109. Und es ist mal wieder eine ganz besondere Episode. Es ist mal wieder soweit, beziehungsweise es war mal wieder soweit. Arne und ich haben uns tatsächlich auch gesehen. Er hat mich am Freitagabend hier besucht in Köln, ist also schon ein paar Tage dabei. Und es ist leider der absolute Tiefpunkt und der Endpunkt unseres Trips. Dienstag und gleich wirklich unmittelbar, nachdem wir hier die Episode beenden, müssen wir zum Bahnhof. Ich werde Arne dann schön wegbringen. Dann ist er schon wieder auf dem Weg nach Hamburg. Und ja, dann viele fragen sich jetzt so, was ist denn jetzt überhaupt los gewesen? Wo waren wir hier die ganzen Tage? Aber da gibt's eine Erklärung zu, die wird gleich kommen. Aber erstmal, diesmal fühlt sich's ja gar nicht so wichtig an, der Schritt, dich zu fragen, wie es überhaupt geht. Moin, Arne.
Du solltest wissen, wie es mir geht. Moin natürlich auch von mir. Mahlzeit, bienvenidos, herzlich willkommen, Episode 109. Es ist was ganz Besonderes. Es ist ein wundervolles Setup, kann ich erstmal sagen. Wir sitzen hier nebeneinander, schlürfen jeder ein Käffchen, sitzen vor dem Aufnahme-Button und hauen jetzt hier nochmal einen Podcast raus. Aber natürlich ist es wahnsinnig traurig. Das Ding geht jetzt hier echt zu Ende. 16 Uhr auf dem Dienstag, in 2 Stunden geht mein Zug. Also wir müssen jetzt hier schnell eine Episode rausfeuern und dann geht es tatsächlich zum Bahnhof und wieder ab nach Hause. Es ist immer ein trauriger Moment. Es waren ereignisreiche Tage. Also das ein oder andere haben wir schon in die Öffentlichkeit transportiert und von uns hören lassen, was die letzten Tage so ablief. Es war eine Menge los. Also ich bin maximal hyped, aber auch maximal zerscheppert. Mein Körper macht zu. Also die Zugfahrt werde ich brauchen, um irgendwie zu regenerieren.
Ja, die Tage mit dir, das ist immer so eine Sache. Es ist natürlich einerseits absolut ein Blessing, um es mal so zu sagen, nicht nur in disguise, es ist wirklich ein absolutes Blessing, aber es ist auch ein Curse teilweise. Man muss mal dazu sagen, wenn wir so 3, 4, 5 Tage miteinander verbracht haben, dann ist man danach auch ruiniert. Also das kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber das ist halt tatsächlich so. Da muss man sich dann danach eigentlich erstmal nochmal ein paar Tage von erholen. Ich werde das können, bei mir sind ja Semesterferien angesagt, du musst dann leider wieder ein bisschen mal lochen, aber ich glaube am Mittwoch noch nicht.
Doch, leider Gottes, geht direkt auch schon wieder.
Ist natürlich hammerhart und dann auch noch so eine Zugfahrt ist auch mal noch ein bisschen anstrengend, aber viel wichtiger. Viele werden jetzt vielleicht sagen, ja Mensch, Alter, wenn ihr schon zusammen jetzt hier seid, warum habt ihr denn keine Episode bisher schon gemacht? Warum hat es so lange gedauert? Und da muss man sagen, wer das fragt, hat einen riesen Fehler gemacht, weil Arne hat schon angeteasert, wir waren auf unseren Social-Media-Kanälen, waren wir unterwegs, wir haben ein bisschen was bei Instagram rausgeknallt, vor allen Dingen, also Instagram war so ein bisschen am Start zumindest, das war ganz gut, aber Facebook ging natürlich auch zur Sache und wer es verpasst hat, wir haben quasi eine Episode gemacht. Wir nennen das hier trotzdem Episode 109, damit es wirklich zusammenpasst weiterhin mit unserem Feed, aber eigentlich ist Episode 9 schon wirklich abgedreht worden und das ist eigentlich das Stichwort. Es war ein Live-Podcast, tatsächlich. Wir beide in Ton, mit Farbe, mit Bild, wie auch immer. Naja, aber es war herrlich. Wir haben einen kleinen Livestream gemacht, haben uns echt ein mega geiles Studio gemacht. Also da ist der Aufruf. Arne, wir gleich nochmal was dazu sagen können. Aber jeder, der sich den noch nicht reingezogen hat, muss auf unsere Facebook-Seite gehen. Da könnt ihr quasi Lost Episode. Also da gibt's noch eine volle Episode, 1 Stunde 50 NBA Talk.
Was soll man sagen? Hashtag blessed. Das war die erste Episode live und in Farbe in unserem eigenen Studio. Und da ist das Wort Studio nicht mal übertrieben. Am Anfang dachte ich, man kann das Ding nicht Studio nennen, ganz ehrlich. Das war unser Selfmade-Home-Studio, sensationell bei dir im Wohnzimmer. Jerseys mit dabei, ein gutes, kaltes Pilzbier war mit dabei, beziehungsweise Kölsch, das darf man hier auch nicht sagen. Wenn man Pilz sagt, wird man hier direkt komisch angeschaut.
Aber beides, Kompromiss gemacht.
Ein wundervolles Studio, 1 Stunde 50. Haben wir ein bisschen was von uns preisgegeben, haben ein paar Fragen beantwortet, relativ viele sogar. Haben uns einfach echt einen gemütlichen Abend gemacht. Und das war definitiv eine vollwertige Episode, ganz klar. Ja. Insofern, wer die nicht gesehen haben sollte, das haben erfreulicherweise unfassbar viele, 2.500, glaube ich, haben sich das schon gegönnt auf Facebook. Also da kann ich nur dazu aufrufen, sollte man nachholen, das Ding sollte man nicht verpassen.
Ja, ich denke auch. Also im Gegensatz, das wird ein Livestream bleiben, der auch auf der Seite bleibt. Den bereuen wir nicht. Der wird nicht irgendwie direkt wieder gelöscht. Der bleibt auf jeden Fall auf der Seite. Also zieht ihn euch rein. Ja, und es war geil. Wir haben uns da eigentlich fast so einen kleinen Traum mit erfüllt, muss man sagen. So ein Mini-Träumchen. Ja. Sagen wir mal ein Mini-Träumchen. Weil wir haben auch, das wurde thematisiert, wir wurden mal gefragt, wie sehen wir uns so ein bisschen oder wo sehen wir uns in den nächsten Jahren? Und das ist halt wirklich so ein Schlüsselelement eigentlich auch unseres ganzen kleinen Projekts hier, was wir halt gerne haben wollen würden. Echt so eine kleine Webshow, was auch immer, aber einfach so ein bisschen mit Bild. Da kann man das einfach noch ein bisschen geiler machen, kann die Sachen auch noch ein bisschen besser rüberbringen. Würde dann nicht, also ein Live-Podcast ist immer ganz geil, das wäre schön, aber vor allen Dingen auch, wenn wir einfach in der Lage wären, regelmäßig zu zweit Content zu produzieren, da wird auch noch mehr kommen jetzt in Folge. Wir haben so ein paar schöne Videos abgedreht, die jetzt auf Facebook in den nächsten Tagen kommen werden. Also ja, das wäre schön. Es ist leider immer sehr selten, aber dementsprechend ist es nur umso mehr precious jedes Mal, wenn wir uns dann hier zusammen sehen.
So ist es. Man muss es nehmen, wie es kommt. Es geht im Moment nicht anders, aber das wird, früher oder später wird es der Fall sein. Da werden wir in unserem eigenen Studio sitzen und werden da eine regelmäßige Webshow machen, live und in Farbe mit ein bisschen Bewegung. Bewegtbild, man kann hier und da nochmal was mit reinschneiden, das geht halt alles jetzt nicht, da sind wir ein bisschen limitiert, aber auch jetzt als Audio-Podcast werden wir wieder eine bummelige Ausgabe raushauen.
Und das denke ich auch.
Es gibt Stoff, worüber man sprechen muss.
Ja, also man muss es erstmal so ein kleines bisschen einschränken thematisch, würde ich sagen. All-Star Weekend haben wir abgehakt, glaube ich.
Jo.
Das werden wir vielleicht so ein bisschen am Rande. Wir hatten nur eigentlich das wirkliche All-Star Game in der Sonntagnacht, das wir natürlich auch zum Teil geguckt haben. Da werden wir, müssen wir vielleicht nochmal erklären, wenn wir das sehen. Aber ansonsten, All-Star Weekend war auf jeden Fall Thema in unserem Live-Podcast bei Facebook. Also wie gesagt, falls ihr es noch nicht gehört habt, dann schaltet da auf jeden Fall rein. Und dementsprechend bleiben heute eigentlich nur, es war ja natürlich die große News. Was war los? DeMarcus Cousins. Das ist natürlich heute das große Thema. Allgemein Trades, nochmal Trades, Rumors, also alles Mögliche. Wird mit dabei sein. Da spielen wir das so ein kleines bisschen durch und dann, ja, läuft das, würde ich sagen.
So sieht's aus. Du hast es angesprochen, DeMarcus Cousins. Ich war schockiert, als es passiert ist. Du hast mich geweckt, glaube ich, mit der Nachricht.
Jo.
Mit der Info, wirklich Push-Nachricht gerade bekommen. Ich liege ja noch einigermaßen zerscheppert auf dem Sofa, dann schellt auf einmal der Handy-Alarm und das Ding ist los. DeMarcus Cousins getradet. Hat man mit gerechnet oder nicht, ist so ein bisschen die Frage. Irgendwie ja, irgendwie auch nicht. Es war so ein bisschen eine Never-Ending-Story. Gibt wahnsinnig viel, was man da beleuchten muss. Erstmal fängt es natürlich damit an, was ist passiert, wo geht er hin und was gab es dafür zurück. Und da muss man mal als Instant Reaction sagen, alter Schwede, da war aber nicht mehr viel zu holen für den guten Jungen, wa?
Das ist eigentlich das Schockierendste an der ganzen Sache. Also jetzt, bevor man wieder jetzt das Front Office kritisieren will, es geht ja nicht nur um die Kings, es geht ja um die komplette NBA. Also auch wenn die Kings bescheuert sind und Vladi da fragwürdige Entscheidungen trifft und auch Vivek fragwürdige Entscheidungen trifft, es gab ja schon einen bestehenden Markt, den sie sondiert haben. Und letztendlich ist ja dieser Trade, der passiert ist, eine Reaktion auf den Markt gewesen. Ob es der richtige Zeitpunkt war, werden wir später nochmal drauf kommen. Aber der größte Takeaway ist überhaupt, alter Schwede, der Markt war einfach nicht da. Also es waren keine Teams bereit, also es war vielleicht ein Team bereit, ein paar Tage früher ein besseres Angebot zu machen, das stand ja auch noch im Raum, aber es war niemand bereit, wirklich wesentlich mehr zu bieten, als das Paket, was jetzt da letztendlich die Pelicans da geboten haben, und das ist eigentlich das Schockierendste.
Ja, definitiv, also wer da nicht involviert war, wo man vielleicht damit gerechnet hätte, das sind natürlich irgendwo die Celtics, da werden wir später nochmal drüber sprechen, ob die da eigentlich die richtige Entscheidung getroffen haben, da so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Finger wegzulassen und einfach einen kleinen Umweg zu gehen und zu sagen, der Junge ist vielleicht sportlich über die meisten Zweifel erhaben, aber es gibt auch gute Gründe, ja, den eher mit vorsichtigen Handschuhen anzufassen. Mit vorsichtigen Handschuhen anzufassen. Geil. Was ist denn am Ende des Tages passiert? Es gab Buddy Hield, war wahrscheinlich so der Cornerstone, der dafür zurück zu den Kings gewandert ist, dafür, dass DeMarcus Cousins sich jetzt mit Anthony Davis zum spektakulärsten, brachialsten Frontcourt aller Zeiten pairt wahrscheinlich. Es gibt einen First-Rounder, es gibt einen Second-Rounder dazu. Omri Cuspy wechselt auch noch mit zu den Pelicans und dafür eben im Zentrum Buddy Hield. Langston Galloway mit reingeschmissen und ich hab's vergessen, noch irgendein Filler. Tyreek Evans, herzlichen Glückwunsch.
Oha, dass also, Tyreek Evans sogar schon der Filler ist, wenn du vorher Cuspy und Galloway, ja. Das ist ein kleiner Diss, das ist hart. Ja, aber klar, ich meine, man zählt's auf und dann ist das große Argument, also Tyreek Evans, der wird schon gar nicht mehr erwähnt, irgendwie auch minimal zurecht, ist ja auch auslaufend, also dementsprechend nicht so das größte Piece, aber das größte Piece ist halt wirklich, dass die nächste Storyline Buddy Hield. Und da ist natürlich, ihr habt's wahrscheinlich schon gehört oder falls nicht, dann erzählen wir es euch jetzt. Vivek Ranadive hat das scheinbar gesagt, beziehungsweise Vladi Divac hat sich in einem Interview geäußert und einfach mal kurz rausgehauen, dass Vivek ihn, ja, das Potenzial von einem Buddy Hield ähnlich sehen würde wie das Potenzial eines Stephen Currys. Also seiner Meinung nach könnte Buddy Hield der neue Stephen Curry sein und dass das dementsprechend eigentlich letztendlich auch der wichtige Punkt war, dass sie gesagt haben, wow, wir können Buddy Hield haben, da müssen wir jetzt einfach zuschlagen. Und da, ja, was soll man dazu sagen? Das ist ein 23-jähriger Rookie, der einen ganz, ganz toughen ersten Stretch hatte. Also das muss man dazu sagen, seine Rookie-Stats würden ganz gut aussehen, wenn er nicht wirklich diesen Katastrophenstart gehabt hätte. Das muss man vielleicht minimal ausklammern. Potenzial ist da, aber wie viel Potenzial ist wirklich da? Also, dass wir jetzt persönlich Buddy Hield nicht als den nächsten Stephen Curry sehen, ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich finde es vertretbar, in dem Jungen Potenzial zu sehen. Ich finde es auch vertretbar zu sagen, hey, das könnte vielleicht mal ein überdurchschnittlicher Shooting Guard sein auf seiner Position. Also ein überdurchschnittlicher Starter auf der 2. Finde ich legitim, das zu sehen. Die Ceiling so hoch anzusetzen, ist natürlich mal wieder ja der nächste Wahnsinn in diesem langen Buch, wirklich der Entscheidung von Vivek Ranadive.
Ganz klar, da gehe ich natürlich mit. Ein überdurchschnittlicher Starter auf der 2 kann er sein, wird er wahrscheinlich auch sein. Aber ganz ehrlich, da kann ja da nicht auf einmal im Zentrum des Trades stehen, dass du sagst, ich kriege potenziell einen relativ guten Shooting Guard dafür, dass ich einen der 10, 12 besten Spieler der Liga abgebe, vielleicht den besten Big Man aktuell, zumindest einen der besten, der natürlich seine Flaws hat auf dem Platz, gerade daneben. Aber das ist mir dann schon ein bisschen dünn, zu sagen, Buddy Hield kann der nächste Stephen Curry werden. Ja, der hat Potenzial, der Junge. Für mich, haben wir auch gestern schon thematisiert, in dem Best Case wird er wahrscheinlich mal der drittbeste Spieler in einem relativ guten Team sein. Viel mehr sehe ich da tatsächlich einfach nicht an Ceiling. Und dann ist halt schon die Frage, du gewinnst einen Superstar-Trade in der Regel nicht. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Wenn du einen absoluten Megastar abgibst, dann ist das relativ selten, dass du sagst, da bekommst du was potenziell Gleichwertiges zurück. Aber das ist für mich jetzt schon einfach sehr, sehr dünn. Und natürlich, du sagst, das ist eine fragwürdige Entscheidung im Front Office mal wieder. Offenbar gab es 2 Tage vorher einen angeblich besseren Deal. Da stellt man sich dann schon die Frage, warum man den dann nicht gemacht hat. Oder wenn es den gab, warum man damit dann auch noch an die Öffentlichkeit geht und sagt, hey, ich habe verkackt, wir hätten es noch besser haben können. Jetzt haben wir das mitgenommen. Der Gedanke dahinter war wohl, dass es zur Trade-Deadline, die übermorgen ist, die Pakete eher schlechter werden. Und man dann gesagt hat, komm, dann nehmen wir es jetzt, dann beenden wir dieses Kapitel, schließen dieses, 6,5 Jahre lange Kapitel DeMarcus Cousins mit allen Ups und Downs, die es da gab. Irgendwie 33 Wins müssten gefühlt die beste Saison gewesen sein. Die Storyline kennen wir alle und schließen das Ding jetzt ab, machen das Buch zu, gehen in die neue Halle und machen so ein bisschen so einen freshen Start. Aber ob dann wirklich das Personal, was du dafür kriegst, das Richtige ist, ist halt die nächste Frage.
Ja, also das Ding ist einfach im Prinzip, ich meine, ich habe schon ungefähr damit gerechnet, dass dass es kein Mörderpaket für ihn geben wird. Da waren die Signale einfach klar. Boston wollte natürlich nicht einen der Brooklyn Picks opfern oder irgendwas, aber das ist jetzt tatsächlich vielleicht kein Lottery-Pick am Ende ist, den man da getradet hat für einen DeMarcus Cousins. Das ist heftig, weil natürlich die Pelicans gehen jetzt all in. Sie sind jetzt wahrscheinlich, mit Denver zusammen der Mitfavorit. Für viele sind sie jetzt vielleicht der absolute Favorit auf Platz 8. Das würde bedeuten, dass das noch nicht mal ein Lottery-Pick ist, den dann die Sacramento Kings dann benutzen können. Im Gegensatz zu dem eigenen, und da muss man auch nochmal dazu sagen, dadurch, dass jetzt ja, DeMarcus Cousins weg ist und wenn die Kings jetzt irgendwie total tanken und noch weiter unten landen, dann können die Sixers wieder mit den Kings swappen. Also das ist wieder noch was, und zu den Sixers gibt's danach auch nochmal wirklich einen lustigen Fakt. Also wirklich, das ist schon der Hammer, weil da hätte ich natürlich ein absolutes Lock dahinter gemacht und da müssen wir auch gleich drauf kommen. Da will ich dich nochmal fragen, was andere Teams angeht. Weil ich finde das schon sehr, sehr spannend. Also dass letztendlich nur scheinbar die Pelicans da wirklich so heiß drauf waren zuzubeißen. Weil mein Gott, Alter, die Chance musst du doch einfach mal nutzen. Wir werden gleich auch nochmal drauf kommen, wie hoch ist die Chance, dass er dann resigned. Das ist natürlich die große Frage. Aber du kriegst jetzt einen DeMarcus Cousins, einen Superstar, zumindest einen offensiven Superstar. Das wäre seine Bezeichnung bei 2K wahrscheinlich. Dann wäre, oder ein absolutes Beast einfach, so ähnlich wie du unterm Korb. Das ist nun mal so. Aber dass du den jetzt für 1,5 Saisons bekommst, so für dieses Paket, warum haben das nicht andere gemacht? Weil es gab genug Leute, die hätten vielleicht wirklich einen Lottery-Pick bringen können. Für viele macht es irgendwie keinen Sinn. Die Leute, die in der Lottery sind, für die bringt DeMarcus Cousins jetzt erstmal nichts. Aber du hast eine Chance, potenziell einen Superstar abzugreifen. Und es gab kein Team, was irgendwie mehr in der Lage war, da anzubeißen. Das ist schon heftig.
Ist es absolut heftig, definitiv. Man liest immer mal wieder über so einen Lakers-Deal, der wohl mal im Raum stand, den ich persönlich charmanter gefunden hätte. Das wäre so eine Mischung aus Julius Randle, Lou Williams und noch irgendwas dazu gewesen.
Ja, Ingram war das entscheidende Piece.
Ja, genau. Letztendlich Ingram daran wollen sie nicht mit reingehen. Ja. Klar, bei Boston, aus Boston hört man aus dem Boston Globe mittlerweile ganz offensiv, dass die überhaupt nicht interessiert waren, dass es nie ernsthafte Gespräche zu Boogie gab und es nicht daran gescheitert ist, dass eventuell das Paket nicht stimmte, dass Boston nicht bereit war, einen der Netzpicks reinzuwerfen, sondern dass sie den Jungen einfach nicht haben wollen.
Ja.
Und den Case kann man machen. Und offenbar gab es davon einfach mehr Teams, als man dachte. Natürlich kennt man seine Flaws und man weiß, dass es Teams und Franchises gibt, die da einen Bogen drum machen und die sagen, das fasse ich nicht an, das ist mir zu viel Risiko. Ich hätte trotzdem gedacht, dass es mindestens mal eine Handvoll Teams gibt, die sagen, komm, scheiß was drauf. Wenn das nicht klappt, dann klappt es nicht, aber der ist für uns die einzige Chance, innerhalb der nächsten Jahre relevant zu sein, denn es gibt einfach Teams, da wird es anders nicht funktionieren. Die werden irgendwo im No-Man's-Land rumeiern. Und in einem Best-Case-Szenario ist Boogie natürlich jemand, der dich zu einem sehr, sehr guten Team machen kann und so ein Cornerstone sein kann von einem sehr, sehr guten Team. Offenbar gab es da nicht die passenden Angebote und der Markt war dann eben doch nicht da. Ich finde es faszinierend, absolut faszinierend.
Ja, also das ist natürlich das große Thema, klar, dass er durch seine ganzen Antics, durch seine Einstellung, viele zweifeln jetzt daran, also kleiner wirklich, um das zu empfehlen, es gibt einen Artikel von Howard Beck jetzt relativ neu, der sich mal dem Thema gewidmet hat, dass man auch einfach sagen kann, dass die Kings der Gewinner des Trades sind, weil jetzt einfach endlich die neue Ära einfängt und dass sie mit DeMarcus Cousins wahrscheinlich wirklich das schwärzeste Loch von allen in der Franchise gehabt haben und das jetzt einfach heißt, du hast immerhin Gegenwert bekommen und kannst jetzt endlich ohne ihn anfangen, weil da kommen wir später noch drauf in Alternativen, was wäre die Alternative gewesen, das müssen wir gleich nochmal thematisieren, aber es ist trotzdem nach wie vor so schockierend für mich, dass da keiner anbeißt, weil es ist einfach ein Gamble, den du teilweise machen musst. Du kannst ja die Teams einfach mal durchgehen. Wie viele Teams, also gerade diese Fringe-Teams, die einfach, wann haben sie mal eine Chance, einen echten Superstar zu bekommen? So, also da kannst du ja auch durchgehen, selbst, mein Gott, auch die Mavs hätten irgendwie getradet, die hätten jetzt ihren First Round natürlich nicht traden können, das ist das große Problem, aber dass nicht mehr solche Teams gab, die einfach nochmal bereit sind, ein bisschen mehr zu gamblen, um sich da diesen Superstar zu angeln, darum geht's für mich einfach so, was die Überraschung war.
Definitiv, und es spricht natürlich dafür, dass sein Ruf innerhalb der Liga und innerhalb der Entscheidungsträger da noch schlimmer war, als man das so nach außen mitbekommen hat. Man hört immer wieder das Gleiche, auch aus Howard Becks Richtung natürlich. Von dem Broadcaster der Kings hat man jetzt relativ prominent gehört, dass diese schwarze Wolke jetzt endlich irgendwie die Stadt verlässt Natürlich kann das auch einfach ein Move sein, wo du sagst, dieses Kapitel will ich jetzt schließen. Der tut meinem Team nicht gut. Seine Mitspieler offenbar reihenweise wollen mit dem eigentlich nicht spielen, ist ein Stinkstiefel, kann keine Hierarchien ab, lässt sich nichts sagen, ist irgendwie respektlos gegenüber Coaches, gegenüber der Franchise. Wenn das tatsächlich alles so stimmt, dann gibt es natürlich andersrum auch gute Gründe, einfach zu sagen, mach ich nicht. Dafür ist er dann vielleicht doch nicht so gut, denn er ist halt auch kein LeBron James, wo du sagst, komm, mach. Das macht man halt, auch wenn der dir deine komplette Culture da zerstört. Jetzt stellen sich die Kings im Nachhinein hin und sagen, mehr oder weniger, das war ein Culture-Move. Also wir wollen hier eine andere Kultur und einen anderen Umgang innerhalb der Franchise pflegen, haben die neue Halle und wollen da irgendwie neu aufbauen. Und mehr oder weniger Subtext, Klammer auf, haben dafür den Verantwortlichen für die schlechte Stimmung weggegeben. So einfach kannst du es ja halt auch nicht machen. Erst recht, wenn man sonst mal durchs Roster guckt, wen sie da noch so mitschleppen, dann sind jetzt auch nicht gerade Jungs mit der absolut weißesten Weste. Also das ist für mich so ein kleiner Bitch-Move von wegen, ja, jetzt haben wir ihn losgeworden, jetzt wird die Kultur gut. Als ob, so einfach ist es auch nicht. Haben wir immer wieder drüber gesprochen, der Fisch stinkt absolut vom Kopf weg in Sacramento. Also ich mach mal 10 bis 12 Fragezeichen ran, dass wir da jetzt einen kulturellen Wandel sind und dass auf einmal die nächste Vorzeige-Franchise wird. Solange Vivek Ranadive und Vlade Divac da an den Hebeln sitzen, wird da genau gar nichts besser werden.
Ja, also es ist letztendlich auch rein, um auf den sportlichen Aspekt einzugehen. Wir sind jetzt inzwischen immer schon so leicht vorschnell, eventuell zu sagen, der Marcus Cousins ist ein Superstar, weil die individuellen Stats sind so gut und das individuelle Talent ist so gut, aber ist natürlich auch spannend. Also sag mir mal einen Superstar, einen echten Superstar, den es gab. Es gab schon viele Superstars, die bei ihrem Team versauert sind und die scheiß Teams hatten und dementsprechend keinen Erfolg haben. Mein Gott, also das gibt's einfach. Das ist so und wir haben ja auch oft drüber geredet, dass der Marcus Cousins, es ist auch für ihn natürlich eine schlechte Situation einfach teilweise gewesen. Natürlich mit einem funktionalen Team, woran er vielleicht selber schuld ist, aber mit besseren Teammates hätte es besser gelaufen. Aber nennen wir mal einen Superstar in der Historie, der 8 Saisons für sein Team gespielt hat, der ein echter Superstar sein soll. Und ich habe mir die Wins hier aufgeschrieben. 24, 22, 28, 28, 29, 33, das war die beste Saison und jetzt aktuell 24. Also sie hätten es in dieser Saison wahrscheinlich geschlagen. Aber das ist schon ein bisschen spannend, weil wenn du da einfach mal guckst, also auch gerade auch, ne, er ist auch nicht unbedingt Net Plus nicht gewesen in den letzten Jahren. In der aktuellen Saison ist er tatsächlich auch -2,3 Net Rating mit ihm auf dem Court. In den letzten beiden Jahren war es neutral. Da hast du halt nicht diesen Embiid-Effekt zum Beispiel, der aus einem Scheiß-Team sein Scheiß-Team einfach merklich besser macht. Oder ein Anthony Davis hatte immerhin seine eine Playoff-Saison mit seinem Team und hat es einfach geschafft, sein schwaches Team auf die nächste Ebene zu hieven. Und da muss man jetzt einfach mal sagen, der Track Record sagt ganz deutlich aus, DeMarcus Cousins ist dazu einfach nicht in der Lage gewesen. Und das ist dann jetzt die große Frage. Er hat jetzt einen Superstar neben sich. Wird spannend auf jeden Fall. Also auf den Fit müssen wir eh noch gleich angehen.
Genau, auf den Fit können wir, glaube ich, gleich nochmal kommen. Was ich tatsächlich mir gewünscht hätte für ihn, wenn er denn getradet wird, haben wir auch immer mal thematisiert, dass er wirklich in ein Umfeld kommt, wo er die ganz klare Nummer 2 ist, wo es am besten Veteran gibt, einen Superstar im Team, hinter den er sich klemmen kann, wo er sich so ein bisschen verstecken kann, nicht mehr dieses Riesenspotlight hat und einfach jemanden hat, der so Lead by Example mäßig vorne weggeht und den Jungen halt auch mal einfängt und im Zweifel auch mal auf den Tisch haut und sagt, Boogie, halt dein Maul, das geht so nicht. Wir müssen hier eine andere Kultur, einen anderen Umgang pflegen, wenn wir sportlich erfolgreich sein wollen. Ob es ein Dwayne Wade in seiner Prime ist, was weiß ich, aber so ein klares Alpha-Tier, der vorne weggeht und einfach ganz klare Grenzen zieht. Ob das jetzt bei den Pelicans der Fall ist, ist die nächste Frage. Ich glaube nicht, dass Anthony Davis schon derjenige ist, der dann da auf den Tisch haut, der ganz klar vorne weggeht. Das wird jetzt so ein bisschen so ein Co-Superstar-Ding sein. Elvin Gentry kann ich mir schon vorstellen, dass er da einen besseren Ansatz findet als die 19 Coaches, die DeMarcus jetzt verschlungen hat in den letzten 5 Jahren bei den Kings. Finde ich schwierig. Den sportlichen Fit können wir gleich nochmal thematisieren. Aber meinst du, also ist er jetzt er ist ja nicht die Nummer 2 wirklich. Irgendwo ist es Anthony Davis' Team. Aber ich glaube nicht, dass Boogie sich da jetzt klar unterordnet und sagt, pass auf Meister, dein Team, lass uns das Ding hier zusammenrocken. Mit Sicherheit nicht.
Nö, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also rein charakterlich, Anthony Davis müsste eigentlich die 1 sein. Also das hat er einfach jetzt in seinen starken Saisons, vor allen Dingen auch in der einen, in seiner wirklich zweiten, da hat er einfach schon zu viele Ansätze gezeigt, dass er eigentlich der Superstar sein müsste, auch der Franchise-Guy. Bloß das merkt man jetzt auch schon, da hat er nicht die Persönlichkeit für. Er ist nicht dieser dominante Typ wirklich, er ist nicht dieser klassische Leader. Und das fände ich auch, dass das ein DeMarcus Cousins gut tun würde. Und so könnte das echt wieder ein bisschen schwierig sein. Du hast dann einen Davis, der nicht vorangeht oder irgendwie da auch nicht so der richtige Leader ist. Und DeMarcus Cousins ist es ganz klar auch nicht. Also da, er kann es machen, aber dann auf eine destruktive Art und Weise, aber er ist jetzt natürlich keiner, der jetzt irgendwie ein Positiv-Leader sein kann. Und dann guckst du weiter am Roster und siehst dann Jrue Holiday, der immer ein Floor-General sein soll, aber auch nicht so der klassische Typ dafür ist. Ist erstmal jetzt akut ein kleines Problem. Also klar, es geht ja dann später darum, es geht ja natürlich ums Big Picture, wir müssen gleich drüber reden, inwiefern die Pelicans eine Chance haben, ihm zu halten. Du guckst natürlich direkt wieder, also erstmal jetzt, Playoffs am besten, um Cousins zu zeigen, hey, wir bieten dir überhaupt mal die Playoffs. So, hier, hallo, das sind sind die Playoffs, viel Spaß, tob dich aus. Und dann ihm einfach die Perspektive zu bieten, Junge, wir werden 2017 in der Free Agency angreifen ohne Ende. Wir werden die aggressivsten Player sein auf dem Markt und dann geben wir dir den Point Guard, den du brauchst oder geben dir das Material, was du willst. Und dann redet man jetzt natürlich schon über so charmante Ideen wie die Rückkehr von Chris Paul. Wirklich, das wäre natürlich auch wirklich ein Hammer, wenn du dir das mal vorstellst. Also das kann ganz, ganz schnell gehen. Nimm einen richtigen Point Guard, der den Jungen steuert oder nimm allgemein einen Veteran, der ihn steuert, der ein Star-Veteran, der gut ist und ihn steuert und dann geht das wieder, kann das gut gehen, ganz klar. Aber akut gibt es da noch Fragezeichen.
Definitiv, dann sind wir jetzt in der Überleitung zum sportlichen Fit und da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das ist erstmal ein absoluter Blockbuster-Move für Anthony Davis. Er hat selber gesagt, spektakuläres Wochenende, spielst All-Star-Game zu Hause in deiner Hometown, legst 52 Punkte auf, brichst einen All-Time-Record, wirst All-Star-Game-MVP und einen halben Tag später kriegst du DeMarcus Cousins an deine Seite und bist auf einmal von einem relativ klaren Nicht-Playoff-Team, eins, was mittlerweile eigentlich von jedem noch irgendwo auf 8 gesehen wird und was eine potenziell rosige Zukunft in den nächsten Jahren vor sich hat. Der sportliche Fit, ich finde ihn geil, also der ist nicht absolut optimal vielleicht, aber ganz ehrlich, die beiden können definitiv koexistieren. Du hast da zwei absolut dominante Big Men, natürlich ist irgendwo dieser Case, der immer wieder erstmal rausgeworfen wird, die sind beide balldominant, die brauchen beide den Ball, aber ganz ehrlich, es gibt 48 Minuten, das wird schon funktionieren. Und wenn man sich das sportlich anguckt, sie haben beide ein gutes Spacing dabei, können mittlerweile beide am Perimeter agieren, defensiv kriegst du es auf die Reihe und das ist halt körperlich. Was für ein massiver Frontcourt. Und ich glaube schon, dass es Potenzial hat, ich werde jetzt nicht sagen, die komplette Liga zu revolutionieren, aber da werden sich Teams drauf einstellen müssen.
Ja, das ist so.
Mit deinem klassischen Smallball, mit deinem, was weiß ich, wen du da teilweise auf der 4 rumlaufen siehst, was für Jungs, die eigentlich gefühlt noch Shooting Guard spielen können, die jetzt mittlerweile dann irgendwie mal auf der 4 rumlaufen, das kannst du gegen so einen Frontcourt halt einfach nicht machen. Das wird nicht funktionieren.
Nö, das ist so, du musst dich drauf einstellen. Natürlich geht jetzt schon wieder das Szenario los, das Planspiel. Was passiert denn, wenn das Matchup Warriors dann Pelicans heißt und auf einmal kannst du, dann wird JaVale McGee ein wichtiger Faktor sein oder dann Zaza Pachulia, der einfach gegenhält. Weil das ist schon so, auch wenn's, natürlich kannst du sie trotzdem dann schlagen, weil du einfach bombst ohne Ende und weil du die Warriors bist und einfach viel besser bist. Aber es wird schon hart. Du kannst dann nicht mehr Draymond Green 30 Minuten auf der 5 spielen lassen und einen Kevin Durant dann auf der 4, die dann irgendwie Davis und Cousins irgendwie dicht machen sollen. Ich sehe das, ich will jetzt nicht annähernd so weit gehen, dass die jetzt instant eine Gefahr sein könnten für die Warriors. Das sehe ich nach wie vor nicht so. Die würden ganz klar verlieren gegen die Warriors. Aber es ist ein Problem und es könnte längerfristig, wie gesagt, ein Problem werden. Wenn erstmal der dritte Guy kommt, der Key Guy, dann kann das natürlich was sein, was die Liga echt so ein bisschen verändert. Weil jede Nacht oder in der Nacht ist dann auf einmal alles anders, das ist so.
Ja, definitiv. Dann lass uns doch mal schauen, wie sieht das auf dem Platz dann eigentlich aus? Wir haben es bei beiden in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Sie sind eigentlich keine Center, sie sehen sich nicht als Center. Gerade Anthony Davis will unbedingt Power Forward spielen, hat dieses Jahr primär auf Center gespielt, hat sich damit auch einigermaßen zufrieden gegeben und gesagt, das ist halt das, was das Team jetzt gerade braucht. Es geht nicht anders, wenn ich auf der 5 spielen muss, dann mache ich das. Bei Boogie ist es im Prinzip das gleiche in Grün, spielt auch relativ viel auf der 5, sieht sich theoretisch auch eher auf der 4. Ist jetzt Boogie da die klare 5 auf einmal? Kann Anthony Davis auf seine angestammte 4? Ist es allgemein einfach so ein Hybrid-Ding, dass sie sich da beide kreuz und quer irgendwie bewegen und halt den Frontcourt bilden und am Ende auch egal ist, wer wo aufläuft? Gibt es da eine klare 5?
Nee, muss es aber meiner Meinung nach auch nicht geben. Also das ist ja immer variabel vom Matchup. Ich meine, ganz klar, gut ist es für Anthony Davis auf einmal, dass DeMarcus Cousins den einfach die Physis mitbringt, dass er bald wirklich da ein Bruiser ist auf der 5, einer, der da richtig bumpen will unterm Korb, dass dann auf einmal DeMarcus Cousins da gehen kann und körperlich gegen jeden mithalten kann. Also wirklich, außer dass Nikola Pekovic wieder anfängt, NBA-Basketball zu spielen, kann DeMarcus Cousins mit wirklich seiner Kraft und seiner Masse da wirklich komplett gegenhalten. Das entlastet Davis wirklich ungemein. Defensiv, also offensiv finde ich den Fit erstmal sehr gut. Das ist klar, muss man Kompromisse machen. Ich meine, es ist wieder ganz nüchtern. Zähl die beiden Usage Rates zusammen, dann bist du irgendwie bei 65. Zähl dann noch einen Point Guard mit zu, der auch irgendwie meistens so bei 20 plus liegt. Und dann bleibt quasi nichts mehr über. Also die beiden müssen auch wieder einen Kompromiss machen, was sacrificen. Das ist immer so. Beide werden ein bisschen mehr dann auf einmal auch Spot-Up-Basketball spielen müssen. Sie können einfach nicht mehr beide so dominant sein. Aber ich glaube auch, dass es theoretisch was sein kann, was den beiden gut tut. Weil es mir auch bei den Kings und auch bei den Pelicans, immer wenn ich die beiden geguckt habe, hat es mir in letzter Konsequenz nie so gut gefallen, einfach diesen stagnierenden, wir geben einfach dem jetzt den Ball und der macht Basketball zu spielen. Von daher kann das letztendlich auch wirklich was sein, dass die individuellen Stats natürlich vielleicht erstmal ein kleines bisschen leiden. Das kann immer so sein, dass es den klassischen Durant-Faktor gibt und beide averagen auf einmal 3-4 Punkte weniger, aber dass es letztendlich positiv sein könnte und vor allen Dingen auch für eine steigernde Effizienz kommen würde, weil das ist ja das Ding, beide sind letztendlich Big Men, die Probleme damit haben, weit mehr als 50% ihrer Würfe zu treffen, weil sie viele am Perimeter spielen, weil sie viele Jumpshots nehmen, bloß ich glaube, dass beide wirklich einen Spike haben werden, was ihre Field Goal Percentage angeht, was ihre Effizienz angeht und dass das natürlich dem Team dann insgesamt sehr, sehr gut tun kann. Und stell dir mal ein Spacing, wie viel Aufmerksamkeit werden die beiden dann immer auf sich ziehen? Hau da ein paar Shooter rum. Ich meine, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, das wird nicht funktionieren. J.D. Redick wäre natürlich so ein Kandidat, der will jetzt seinen großen Vertrag bekommen, wird für Elden sein, hatte noch nie einen großen Vertrag, hat sich's verdient. Aber nimm mal so einen Typ J.D. Redick in so ein Team mit zwei so Big Men, die so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die du auch nicht draußen stehen lassen kannst, weil beide auf jeden Fall es hinbekommen werden, ihren offenen Dreier zu treffen. Das ist heftig. Also stell Shooter um ihn rum, stell einen guten Point Guard um ihn rum und dann ist das natürlich ein brutales Team.
Absolut, das wird natürlich jetzt kurzfristig der spannende Move. Inwieweit schaffen sie es jetzt in diesem Jahr akut da noch ein bisschen nachzulegen, gerade was das Shooting angeht, was die Flügel-Rotation angeht. Die ist jetzt maximal dünn, da ist nicht mehr viel zu haben. Terrence Jones wird jetzt angeboten wie Superbier, Sauerbier wollte ich sagen. Angeboten wie Sauerbier, der ist natürlich komplett über, den wollen sie jetzt bewegen. Kann für 1, 2, 3 Teams interessant sein, sie müssen jetzt natürlich ein bisschen nachlegen, gerade auf der 2, auf der 3, da sind sie absolut ausgedünnt jetzt, aber natürlich machst du den Move, das ist ja keine Frage. Mit Jrue Holiday haben sie Stand jetzt einen überdurchschnittlichen Point Guard, keinen Superstar, aber einer, der gut genug ist, um die beiden da zu füttern. Der Rest ist dann ein bisschen dünn, aber wenn du hier und da vielleicht noch ein, zwei Buyout-Kandidaten irgendwie bekommst und da nochmal ein bisschen nachlegen kannst, dann bist du instant kurzfristig schon mal einigermaßen gut, auch wenn sich das natürlich ja in den nächsten Monaten irgendwie rauskristallisieren wird müssen, wie das dann tatsächlich auf dem Court funktioniert. Die werden sich da beide umstellen müssen. Ich glaube, dass gerade Anthony Davis in der Offense davon profitieren kann, dass er in der Defense eben nicht mehr so extrem gefordert ist, nicht mehr jede Nacht gegen die fette 5 spielen muss, sondern im Zweifel sich da auch mal ein bisschen zurücknehmen kann. In der Offense glaube ich auch, dass gerade seine Effizienz da steigen wird. Die von Boogie ist sowieso auf einem ganz guten Weg mittlerweile. Hatte er lange Probleme, aber ist jetzt besser unterwegs. Also das Ding musste machen für Boogie. Wenn man mal Richtung Vertrag schaut, natürlich auch eine Geschichte, die ihn einfach massiv Geld gekostet hat.
Das ist heftig.
Ich glaube, damit wird er leben können, aber wir haben es immer wieder thematisiert. Die Kings waren das einzige Team, was ihnen den absoluten Supermax über 6 Jahre, 207, 209 Millionen, irgendwie sowas hätte geben können.
5 tatsächlich.
5 Jahre, sorry. Den absolut Riesenvertrag, den ihm nur die Kings hätten bieten können, das können die Pelicans nicht. Insofern wird er da auf, was weiß ich, 20 Millionen oder was verzichten müssen. Bei dem Volumen kann man jetzt behaupten, dafür, dass er dann eventuell Playoffs spielen darf, wird ihm das herzlich egal sein. Er hat sich wohlgefühlt in Sacramento, sagt er, hat einen tränenreichen Abschied, gerade von der Journalie tatsächlich, wo das Verhältnis nicht mal leicht war, per Video dokumentiert. Also dem Jungen ist das schon nicht leicht gefallen, er wurde getradet, so ist es halt, du wusstest es im Zweifel vorher nicht. Wenn das Video, was jetzt gerade so rumgeht, tatsächlich der Moment ist, wo es ihm gesagt wird, dann sieht man da erstmal schon so, oha, huch, jetzt bin ich tatsächlich weg, mein Lebensmittelpunkt ist auf einmal komplett woanders. Das Geld, ich glaube, das ist dann ein, ja, vielleicht zu vernachlässigender Faktor, aber ob man das über 20 Millionen Dollar sagen kann, ist dann die nächste Frage.
Nö, das ist nicht zu vernachlässigen, vor allen Dingen sind es 30 Millionen, mal ganz genau nachzugucken, also es werden, die New Orleans Pelicans können ihm 179 Millionen bieten jetzt in der Offseason, was immer noch eine Menge ist und was ein entscheidender Faktor sein wird, wenn wir gleich darauf kommen, wie groß die Chancen sind, ihn zu resignen. Jedes andere Team kann ihm dann nur 4 Jahre bieten und dann reden wir von 132 Millionen maximal und das ist natürlich schon wirklich eine sehr, sehr große Differenz, die vielleicht ein Menschen, der so viel Geld hat, der so reich ist wie ein DeMarcus Cousins und der eigentlich mal gucken sollte, hey, ich muss jetzt irgendwie meinen Ruf vielleicht mal aufbessern und sportlich einfach mal Erfolg haben. Sollte man vielleicht sagen, ich verzichte ein bisschen auf die Kohle, aber letztendlich, man muss mal ganz ehrlich sein, das ist verdammt viel Geld, was auch ihm extrem schwer fallen wird, das irgendwie liegen zu lassen. Von daher ist das ein Ding. Ich finde erstmal, ich finde es spannend, ich finde es schön im CBA, dass es tatsächlich so gemacht wird, dass letztendlich effektiv es so ist, dass ein Spieler nicht dafür belohnt wird, wenn er jetzt so wie DeMarcus Cousins aktiv daran beteiligt wird, dass er halt letztendlich einen Trade so forciert, auch wenn er jetzt nicht ihn klassisch forciert hat, wie es ein Melo damals gemacht hat, hat er ja Schuld letztendlich daran und dass er dadurch quasi Geld verliert, finde ich eigentlich ganz charmant. Andersrum finde ich es krass, wenn du jetzt mal ein Szenario überlegst, DeMarcus Cousins hat wirklich sich super verhalten die ganze Zeit und das Team ist in der Lage, sagen zu müssen, komm, hey, wir müssen irgendwie rebuilden, wir lieben dich, aber du musst gehen. Und dass du dann als Spieler auf 30 Millionen Dollar verzichten musst, finde ich krass.
Das ist definitiv eine harte Nummer. Also da die Situation da ist natürlich ein bisschen eine andere. Er hat da definitiv seinen Anteil daran, dass er jetzt bewegt wurde. Insofern kann man sagen, ist in dem Fall schon okay, aber es wird da in Zukunft natürlich Härtefälle geben, wo dann auf einmal 10, 20 Millionen fehlen und du als Spieler da im Prinzip nichts dafür kannst. So ist das CBA, so ist der ganze Mechanismus in der NBA. Wenn dein Team dich bewegen will, dann tut es das. Jetzt ist es passiert und ich bin mir relativ sicher, dass er da resignen wird. Also natürlich gibt es jetzt irgendwie die Szenarien, dass er da dann doch wieder weg ist und dann kann man sagen, da haben die Kings ja vielleicht doch einen guten Job gemacht, überhaupt noch was zu kriegen für ihn.
Ja.
Sehe ich nicht so. Also ich glaube, die Situation, die in New Orleans da die nächsten Jahre dann vorhanden sein wird, dass du Anthony Davis dabei hast, dass du ihm gezeigt hast, dass wir das Roster verbessern können, dass wir dir einen Superstar an die Seite stellen können, weil auch der immer mal wieder kurz vorm Gehen beziehungsweise kurz davor war, absolut frustriert zu sein, verständlicherweise. Das ist, glaube ich, an ihn ein extrem gutes Signal. Und dann hast du natürlich gerade die Personalie Chris Paul beziehungsweise allgemein die Free Agency im nächsten Jahr, wo du dann einfach interessant bist. Wenn du einen Frontcourt aus den beiden Jungs hast, die beide jung genug sind, die nächsten 5-6 Jahre absolut zu dominieren, dann ist das interessant für Teams. Und es gibt wahnsinnig viele Jungs, die dann auf dem Markt sind. Also ich sehe kein bis kaum ein Szenario, dass der Junge da wirklich nicht die nächsten Jahre verbringt und resignt.
Krass, das ist einfach mal eine Aussage. Wohl. Ich würde mir da ein bisschen mehr Sorgen machen, weil einfach DeMarcus Cousins jetzt gezeigt hat, dass es verdammt schnell gehen kann. Ich meine, du weißt nicht, was passiert, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, dann fängst du da auch an zu überlegen. Wenn jetzt sie jetzt nicht in die Playoffs kommen sollten in der Saison, das wäre schon kein schlimmes Drama, aber es wäre schon nicht schön, sagen wir es mal so. Der Draftpick ist dann weg, die hat es nicht gebracht, dass du nicht in der Lottery bist. Dann guckst du auf die nächste Saison und sagst, komm, wir greifen an, aber stell dir vor, sie kriegen Strikeout bei den Free Agents. So, dann stehst du da, hast eine ähnliche Situation und wirst wieder strugglen, irgendwie auf Platz 7, 8 zu kommen, maximal 6 oder so, weil da haben wir auch drüber gesprochen. Dieser aktuelle Kader, wenn du den nochmal neu die Saison starten lässt, ist das natürlich ein Team, was jetzt nicht Homecourt irgendwie generieren könnte. Das ist ein Team, was dennoch Probleme hat und was meiner Meinung nach in die Playoffs kommt, aber halt knapp, dass es wirklich knapp wird. Und wenn du dann daran überlegst, dass dann wirklich DeMarcus Cousins in der Free Agency ist und viele ihm dann vielleicht Angebote machen werden, je nachdem, wie er sich benimmt und einfach sportlich eine bessere Situation hat, dann kann das schon eng werden. Aber ich finde den Move vertretbar. Aber ich muss dazu sagen, es ist schon ein All-In-Move, müssen wir mal so ein bisschen sagen. Aber zum absolut richtigen Zeitpunkt. Mein Gott, an sich wirklich sehr clever. Du hast das All-Star-Game zu Hause. Du konntest jetzt allen Spielern zeigen, New Orleans ist eine geile Stadt. Hier ist was los. Die Leute haben Bock drauf. Das konntest du präsentieren. Du hast Anthony Davis, hast du meiner Meinung nach absolut richtig gesagt, hast du das richtige Signal ausgesendet, hey, wir wollen die Leute rumgeben, also erstmal da zu gucken und dann hast du jetzt auch noch potenziell wirklich dir den zweiten Guy geholt. Also an sich genau der richtige Zeitpunkt, aber der Ausblick könnte schon düster sein, wenn du mal überlegst, dass du DeMarcus Cousins nicht resigned. Weil was passiert dann? Du hast dann Anthony Davis, der sich mal ganz stark überlegen wird, ob er nicht vielleicht auch lieber woanders spielen würde. Du hast mit Buddy Hield dein Asset verloren, eigentlich dein Pick für die Zukunft, der sein sollte. Du hast den Lottery-Pick abgegeben, also das wird schon fies, weil an sich der Lottery-Pick in diesem Jahr wäre schon wichtig gewesen in einem normalen Szenario ohne DeMarcus Cousins.
Natürlich, du musst bei so einem Move immer ein bisschen Risiko eingehen. Für mich ist es nach wie vor mehr oder weniger Low Risk, High Reward. Im schlimmsten Fall hast du mit Buddy Hield ein interessantes Asset abgegeben und einen Pick, der wertvoll ist, ja. Und wenn er dann dafür nach anderthalb Jahren wieder geht, dann kann das natürlich passieren. Dann ist das irgendwo der Worst Case, aber du hast ja jetzt auch nicht komplett die Zukunft verbaut. Du hast ja nicht wirklich viel abgeben müssen, haben wir vorhin thematisiert. Von daher finde ich den Move absolut richtig, das ist überhaupt keine Frage. Und klar kann es sein in einem Szenario, dass sie nächstes Jahr einen kompletten Strikeout kriegen, dass sie vielleicht nicht die erste Garde bekommen, dass vielleicht kein Chris Paul zu haben ist, aber irgendwas wird da machbar sein. Also bin ich mir absolut sicher, dafür sind die beiden Jungs einfach zu dominant, zu gut, zu interessant, auch wenn New Orleans jetzt vielleicht nicht der Nabel der Welt ist, aber da kann man es schon aushalten, wenn du da eine sportlich gute Perspektive hast und die hast du im Normalfall jetzt. Aber dann Eier auf den Tisch, Chris Paul, Homecoming nächstes Jahr, das wäre ein Ding, ey.
Ja, das wäre krass. Also das ist immer, ich finde, dass diese Storyline mit immer Homecoming und man kehrt zu seiner Stadt zurück, ist, glaube ich, ein bisschen immer zu viel Feuer drin. Also auch wenn ich selber drüber nachdenke, das ist, also warum ist das denn immer so attraktiv? Also gerade auch so jemand, der einfach jetzt auch schon sehr lange da raus ist und ich weiß nicht, ob das immer so dieses Ding ist, da wirklich zurückzukehren. Es ist charmant. Ich glaube einfach, dass es bei Chris Paul jetzt noch nicht dieser Faktor ist, der dann wirklich zündelnd an der Waage ist, sondern letztendlich, hey, wenn es jetzt bei den Clippers nicht läuft, und das ist die Voraussetzung. Also wenn Chris Paul mit den Clippers einen tiefen Run startet in den Playoffs, gibt es für mich kein Szenario, dass er geht. Weil Los Angeles, muss man einfach mal zu sagen, ist einfach geil, das hörst du immer wieder, alle lieben das da, keiner will da eigentlich so wirklich weg. Das wird auch bei Blake Griffin, auf den werden wir später auch nochmal kommen mit den Rumors, ist das immer ein Faktor, dass du eigentlich gerne da bleiben willst. Und dann glaube ich nicht, dass er geht. Es würde ihm darum gehen, sportlich die beste Perspektive zu finden. Und ja, also wenn ich Chris Paul wäre, würde ich drüber nachdenken, weil was gibt's denn Geileres als gerade so ein Typ Point Guard wie Chris Paul, der bereit ist, sich persönlich zurückzunehmen und seine Points per Game Stats wirklich zu sacrificen dafür, dass du dann zwei geile Big Men hast, mit denen du dann zaubern kannst. Also klar, rein sportlich wäre das der ultimative Hammer und top für die NBA.
Bin ich absolut dabei, auch was das Thema Homecoming angeht. Also ich glaube, das ist niemals irgendwie ein Move, der dann wirklich darüber, oder ein Faktor, der darüber entscheidet, ob ein Move gemacht wird oder nicht. Ich glaube, es kann in so einem 50-50-Coin-Toss, wo du nicht weißt, was du machen sollst, es kann ein kleiner Nebeneffekt sein, der irgendwie eine Rolle spielt, dass du sagst, komm, da fühle ich mich wohl, da bin ich groß geworden, ich will wieder zurück, gerade am Spätherbst deiner Karriere. Aber wenn man sich die letzten 10, 20 Jahre die Liga mal so anschaut, wie oft gab es denn wirklich dieses Homecoming, wo man sagt, das war der Grund, warum der zurückgegangen ist? Hat es bei Kevin Durant dafür gereicht, dass er mit den Wizards sich überhaupt mal hinsetzt? Nein. Ist Melo jetzt irgendwie gerade wieder in Denver? Nein. Also ich meine, natürlich spielt das vielleicht für den einen oder anderen irgendwie eine kleine Nebenrolle, aber es geht primär um den sportlichen Fit, es geht um die Kohle, es geht um den Ausblick in den nächsten Jahren. Und das ist für mich das Argument, wie du es richtig sagst, warum die Pelicans durchaus interessant sein können für Chris Paul. Ganz klar, vorausgesetzt, die Clippers gehen wieder früh raus, kriegen wieder eine Injury, was auch immer. Wenn die irgendwie in die Conference Finals kommen, bewegt er sich da keinen Zentimeter weg. Wenn es da den nächsten absoluten Meltdown gibt und irgendwie es wieder erste, zweite Runde rausgeht und er einfach sagt, ich will nochmal was anderes machen, dann gibt es da natürlich 28 Teams, die den Kerl haben wollen. Und dann sind die Pelicans wahrscheinlich eins, was ganz gute Rahmenbedingungen schaffen kann und sagen kann, pass auf, mein Lieber, hier bist du instant sehr, sehr gut, wir können dir deine Kohle geben, du bist auch noch in deiner alten Heimat. Dann kann das für mich so ein kleiner Nebeneffekt sein, aber ansonsten wird das nicht die Rolle spielen, ganz klar.
Nee, das war ja bei LeBron James einfach auch wirklich eine ganz, ganz besondere Situation, muss man sagen. Also zeig mir irgendwen, der ähnlich verwurzelt ist mit seiner Heimat, wirklich wie ein LeBron James mit Akron, mit Ohio, mit letztendlich Cleveland. Das findest du sonst nicht. Und das hat man ja jetzt auch bei Kevin Durant gemerkt. Das war zu 0,0 ein Faktor, wirklich. Also der hat da nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, wirklich jetzt, ich gehe jetzt nach Washington und nehme vielleicht eine Situation, die sportlich schlechter ist, weil das meine Heimat ist, theoretisch. Also das war überhaupt kein Faktor. Und ich sehe es persönlich nicht kommen, dass es bei Chris Paul ein Faktor sein wird. Aber
ja, und selbst wenn LeBron in Cleveland nicht eine sportliche herausragende Situation vorgefunden hätte oder zumindest einen Ausblick, sehr schnell sehr, sehr gut zu sein, dann wäre auch der nicht zurückgegangen. Also der ist noch mehr verwurzelt.
Das ist ja der LeBron-James-Faktor. Egal, wo du hingehst, du bist ein Contender. Von daher ist das ein bisschen einfacher. Da muss man nicht so viel überlegen.
Naja, klar. Aber auch bei LeBron James würde der nicht irgendwo hin zurückgehen, wenn es da keine guten Aussichten geben würde. Das ist halt so.
Ja, das stimmt schon. Aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen und einmal wirklich zu den Lakers gucken. Also jetzt gerade zu den Teams, die halt bewusst diesen Gamble nicht eingegangen sind. Wir wollten ja auch noch über die Celtics sprechen, wie wir das bewerten. Aber jetzt erstmal wirklich die Lakers. War das ein Fehler? Also wir wissen jetzt, wir haben das Paket jetzt nicht vor Augen. Wir wissen nicht, ob theoretisch der First Runner, aber das ist ja eh ein bisschen schwierig, weil der eventuell auch noch nach Philly geht. Oh Mann, das ist so krass. Ich muss den Philly-Fun-Fact auch gleich nochmal raushauen. Aber haben die Lakers einen Fehler gemacht, wirklich da sich mit Boogie einen Superstar zu holen? Und bei den Lakers ist es immer besonders. Wir haben bei Dwight Howard gesehen, das ist einer, der schnell wieder gegangen ist, aber der war dann auch nicht der Franchise-Guy. Dass sie nicht einfach gesagt haben, komm, wir holen jetzt einen DeMarcus Cousins zu den Lakers, wir sind eine Destination in der Zukunft für weitere Free Agents und schnappen uns den und geben dann vielleicht mal einen Ingram ab?
Sehe ich nicht so. Also ein Fehler glaube ich nicht. Das werden die nächsten zwei, drei Jahre zeigen, ob das ein Fehler war. Wenn der jetzt komplett zündet und die Pelicans auf einmal absolut relevant sind, dann kann man sich natürlich im Nachhinein hinstellen und sagen, Mensch, da hättest du mehr für abgeben müssen, da hättest du auch bereit sein müssen, potenziell einen Brandon Ingram mit reinzuwerfen, der dann anscheinend der Faktor war, der für die Lakers dazu geführt hat, dass sie es nicht gemacht haben. Haben es versucht mit einem Randall-Paket und irgendwie Lou Williams noch dazu zu werfen, hat nicht gereicht. Ein Fehler würde ich nicht sagen. Also du musst ja mal ein bisschen schauen, wie ist die Situation. Bei den Celtics würde ich sagen, auf gar keinen Fall ein Fehler, alles richtig gemacht. Da verbaust du dir im Zweifel gar nichts mit. Du wirst immer einen Strike haben bei den großen Free Agents und das ist bei den Lakers ähnlich. Die werden ihre Chancen haben, die großen Jungs zu bekommen im nächsten Jahr. Insofern, ich glaube, das kann am Ende des Tages vielleicht sogar die richtige Entscheidung gewesen sein, zu sagen, den Gamble gehen wir nicht ein, den müssen wir nicht eingehen. Es gibt Teams, wo ich da anders argumentieren würde, wo ich sagen würde, ey, das ist echt euer einziger Shot. Die Pelicans sind da für mich so eins. Wenn die jetzt nicht Boogie in so einem Szenario bekommen hätten, dann wären auch die in den nächsten Jahren nicht wirklich relevant geworden. Und bei den Lakers, die sind halt in einer anderen Situation. Also ein Fehler würde ich nicht sagen. Wenn Boogie da jetzt in den nächsten zwei Jahren völlig zündet, dann kann man das vielleicht anders bewerten. Aber manchmal ist es der Move, den du nicht machst, der tatsächlich langfristig der bessere ist.
Ja, das ist immer so die Sache, also auch bei den Boston Celtics. Eigentlich wäre das ja jetzt genau der Move gewesen, den wir so ein bisschen gefordert haben, weil auch in unserem Livestream, wirklich in unserem Live-Podcast, haben wir über die Celtics-Situation gesprochen und haben gesagt, dass wir der Meinung sind, du musst eher eigentlich für die nächsten 5-6 Jahre planen, also wirklich nicht jetzt die akuten nächsten 3, in denen einfach LeBron James noch in der Eastern Conference ist, sondern für danach planen und dich vor allen Dingen nicht verbauen. Aber das wäre jetzt eigentlich genau der Move gewesen, den wir gesagt haben, du musst keinen deiner Brooklyn-Picks opfern und kannst ein Paket schnell mit deinem eigenen First-Rounder und ein paar Assets, um wirklich da einen DeMarcus Cousins da reinzuholen. Ich kann es verstehen, dass sie es nicht gemacht haben, weil sie Angst davor haben, dass der da wirklich da die Chemistry zerstört. Und gerade Boston ist natürlich ein absolutes Team, was davon lebt. Die leben davon, da gibt's quasi keine Hierarchie. Die haben einen Trainer, der sehr dominant ist und der das gut macht. Also nicht dominant ist, aber der viel kontrolliert. Und da leben sie davon, dass sie viele nette Kerle dabei haben. Also ja, Thomas ist keiner, der die Ellenbogen rausfährt. Du hast dann natürlich einen Al Horford, ist ja einer deiner absoluten Lieblinge. Der ist auch nicht so ein Typ Assi einfach. Und du hast da eigentlich ein sehr homogenes Team. Und da hatten sie natürlich Angst vor. Aber ich glaube tatsächlich, also wenn ich mein Geld drauf verwenden müsste, dann glaube ich, dass DeMarcus Cousins ist schon der wird jetzt sehr gut sein und wird auch endlich seinen Erfolg finden. Ich kann mir es nicht vorstellen, also ihm wird natürlich dieser Ortswechsel wird ihm ungemein gut tun. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich so blöd ist, quasi jetzt wieder das zu verkacken in der neuen Situation. Dafür ist er einfach zu gut und auch, ich glaube einfach nicht, dass er so richtig blöd ist. Er ist einfach, ne, so ein bisschen bockiges Kind teilweise, aber du musst schon richtig, richtig hohl sein, um das dir jetzt einfach wieder zu verkacken mit diesem Talent.
Ich glaube auch nicht, dass er sich das verkackt. Ich glaube auch, dass er in Boston funktioniert hätte, gerade weil das Umfeld da so gewachsen und strukturell gut aufgestellt ist, wie das wahrscheinlich sonst nur bei den Spurs der Fall ist. Das hätte sicher funktionieren können und ich bleibe nach wie vor dabei, dass ich sagen würde, ich würde an Boston Stelle schauen, den einen Pick und ein, zwei Assets jetzt zu bewegen, um da einen Superstar zu bekommen und trotzdem eher so ein bisschen mittelfristig zu denken, nur der wäre bei mir halt nicht Boogie gewesen. Also wenn du das jetzt machen kannst, einen Jimmy Butler bekommst, einen Paul George bekommst oder ähnliches oder einen Blake Griffin vielleicht, dann würde ich es nach wie vor machen, einen Danilo Gallinari, wen auch immer. Ich kann aber verstehen, dass man da sagt, dieses Risiko sind wir nicht bereit einzugehen, weil wir es nicht müssen, weil wir nicht in dem Druck oder unter dem Druck stehen, da jetzt wirklich reagieren zu müssen. Da sind sie einfach zu gut aufgestellt, zu gut positioniert, sind jetzt schon sehr, sehr gut, haben wahnsinnig viele Assets, werden interessant sein die nächsten Jahre. Ich kann es verstehen, dass sie es nicht gemacht haben, auch wenn ich nicht, also ich bin bei dir, ich glaube nicht, dass Boogie so ein absoluter Vollpfosten ist. Ich glaube, dass dem ein bisschen frische Luft, eine neue Umgebung, eine neue Franchise, neue Teammates, einfach mal so ein Reset, Neustart, dass dem das guttun wird und dass der auch bei den Pelicans jetzt nicht als absoluter Holzkorb irgendwie durch die Liga rennen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn doch, da muss man sagen, alles richtig gemacht, Vlade Divac, aber dass ich den Satz mal sagen werde, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, also bei Boston, um das mal dazu zu sagen, nochmal wirklich, ich glaube nicht, dass das so eine glasklare Entscheidung war, unbedingt gegen den Spieler DeMarcus Cousins und dass du dir nicht vorstellen kannst, dass es mit ihm geht. Ich glaube schon, dass auch ein Brad Stevens sich einen Cousins anguckt und sagt, Mann, Alter, diese sportlichen Fähigkeiten, die kriege ich in mein System und das funktioniert. Ich glaube einfach, dass die Boston Celtics so selbstbewusst sind, dass sie sich halt denken, wir kriegen unseren Superstar, aber es wird halt wer anders sein. So, einer, der besser reinpasst, ein Typ Jimmy Butler oder wen auch immer. Oder selbst wenn es 2018 dann erst und sie dann den Netzpick bewegen und erstmal Markelle Fultz nehmen und den vielleicht später wieder bewegen. Die sind so flexibel, dass sie jetzt nicht diesen Gamble machen wollen. Und ich glaube einfach mit ihrem Move und um sich da den Superstar zu holen, einfach eher eine sichere Nummer suchen letztendlich, was ja auch verständlich ist.
Bin ich absolut dabei. Haben wir noch was zu Boogie? Ansonsten würde ich sagen, reiten wir mal so ein bisschen durch die
anderen Kandidaten. Den Fun Fact wollte ich erstmal noch mal ein bisschen raus. Also erstmal Shoutout an Sam Hinkie mal wieder. Ja. Trust the process. Es hat sich mal wieder bestätigt. Mal wieder ein Move, den Sam Hinkie eingefädelt hat, der sich massiv also wirklich ausgezahlt hat, weil dieser Move hat jetzt dazu geführt. Der Move ist 2015 tatsächlich passiert. Das war auch eigentlich mal wieder so ein klassisches Lowlight der Kings. Damals haben sie einen Trade eingefädelt mit den Philly, haben 3 Spieler zu Philadelphia getradet, 2-mal Pick-Swaps angeboten, unter anderem halt jetzt der in diesem Jahr, der entscheidend sein könnte, weil ich stelle es mal vor, die Sacramento Kings gewinnen die Lottery und der geht dann wieder nach Philly. Das ist schon heftig, aber dazu haben sie tatsächlich auch noch einen First-Rounder, den 2019 First-Rounder, mit abgegeben, dafür eigentlich nur, dass sie Capspace freigemacht haben. Also kaum Gegenwert, einfach nur Capspace freimachen, den haben sie damals genutzt, um Marco Bellinelli, Rajon Rondo und Costa Kufos sich zu sein. Ja, super, hat ja richtig gut geklappt. Und dann reden wir davon, dass die Kings, und das ist ja eigentlich auch nochmal das Thema Kings, da müssen wir drüber sprechen, der Ausblick. Was passiert jetzt mit dieser Franchise? Wie lang wird der Rebuild sein? Und der Rebuild wird so lange sein, dass 2019 das ein Top-5-Pick wahrscheinlich wird. Also muss man auch mal wieder sagen, Philly, alter Schwede. Also 2019 potenziell wirklich wieder ein Top-5-Pick quasi geschenkt bekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber spricht so ein bisschen dafür, dass es halt wirklich düster werden könnte mit den Kings. Aber dann wollen wir mal drüber sprechen, so reine Prediction vielleicht ganz kurz. Wann sehen wir die Kings wieder in den Playoffs? Wie lange wird es dauern? Weil jetzt einfach wirklich ohne wirkliche Assets und auch ohne Ausblick, ohne jetzt wirklich zahlreiche First-Round-Picks, das ist schon schwierig.
Also wann wir die wieder in den Playoffs sehen, kann ich dir nicht beantworten. Wahrscheinlich würde ich das Over-Under bei 10 ansetzen in Jahren und knapp das Over nehmen. Wenn ich mal die mittelfristige Zukunft, die man wirklich überblicken kann, denn wir sehen es immer wieder, es kann schnell gehen. Natürlich können die Kings in 5 Jahren in den Playoffs sein. Es spricht Stand heute nicht wahnsinnig viel dafür, dass das passieren wird. Denn du hast es richtig gesagt, der Ausblick ist nicht so wahnsinnig gut. Was haben sie die letzten 10 Jahre in der Lottery gepickt? Wie viele gute Picks haben sie gemacht? Ein. Das war DeMarcus Cousins. Der Rest war mindestens mal fragwürdig. Sie haben langfristig, der Salary Dump, den du eben angesprochen hast, ist das nächste Thema, sich nicht strategisch sinnvoll aufgestellt. Sie haben wenig interessante junge Assets im eigenen Team, die du entwickeln kannst, außerhalb von Buddy Hield, der sicherlich nicht dein Franchise-Player sein wird. Also du brauchst einen neuen Franchise-Player. Du brauchst für mich auch noch eine Number 2, eine Nummer 2. Denn auch das sehe ich in Buddy Hield nicht. Selbst wenn du ihn besser bewertest als der Rest der Liga, und das scheint so zu sein, kannst du ja nicht der Meinung sein, dass der Junge ist, um den du baust. Also so verblendet können eigentlich nicht mal die Kings sein, dass das reichen kann. Ich befürchte fast, dass sie davon wirklich ausgehen, dass sie jetzt ihre Zukunft um Buddy Hield rumbauen. Dann herzlichen Glückwunsch, dann nehme ich auf jeden Fall das Over. Ansonsten, was ist denn der Ausblick? Klar, du wirst jetzt sehr, sehr gut picken in den nächsten Jahren. Du wirst wahrscheinlich mit den Nets darum kämpfen, das schlechteste Team der Liga zu sein, vermutlich. Und hast da verdammt gute Karten, wenn man jetzt mal auf das Roster guckt, was da noch auf den Platz geht in den nächsten Jahren. Das ist ein Witz. Das ist kein NBA-Team, aber hin und vorne nicht. Du hast Willie Cauley-Stein noch dabei, den ich ganz interessant und cool finde.
Der auch ein Kandidat ist, eventuell
der auch weggehen werden, könnte.
Ab jetzt ist klar, Kings, die machen jetzt Full Ausverkauf. Die machen wirklich Ausverkauf. Und jeder, der irgendwie einen First-Rounder, einen Second-Rounder oder ein minimales Asset bringt, der wird gehen. Deswegen, wir werden später auch noch Willie Cauley-Stein kommen. Der ist auch für ein, zwei Teams ein interessanter Typ. Bei denen ist jetzt wirklich komplett wegplanen. Also klar, es geht jetzt, natürlich ist der Draft jetzt dran. Jetzt ist halt ein Vlade Divac gefragt und einfach wirklich zeigen, kannst du ein wirklicher NBA-GM sein oder halt nicht, weil potenziell, wenn du Glück hast, landet halt Philly und die Kings landen in den Top 5, also in den Bottom 5 und dass du dann Top 5 picken kann in diesem Jahr, da musst du ein kleines bisschen Glück haben einfach mal, dass du und dann musst du halt einfach auch mal vernünftig draften und halt mal den Jimmy Butler Move machen oder den Paul George Move oder was auch immer und da gehört natürlich ein bisschen Glück für, 2018 wirst du auch scheiße sein und kriegst deinen Jungen 2019 der Pick weg, das macht's halt auch wieder ein bisschen schwieriger, also muss man mal so ein bisschen schauen, aber was ich schon interessant finde, wir werden jetzt schon einen lustigen Effekt sein. Also ich glaube, die Kings könnten sneaky, also nicht unbedingt ein League Pass Team sein in den nächsten Tagen, aber klar, du wirst natürlich eine Mörderreaktion sehen. Also es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn die vielleicht auch zwei, drei Spiele gewinnen jetzt in nächster Zeit, einfach mal relativ zeitnah, weil das einfach eine besondere Situation ist. Unglaublich motivierend, die werden jetzt frei aufspielen ohne Ende und da werden jetzt Leute reingeworfen, die halt so gut spielen werden wie nie zuvor ungefähr. Also natürlich ist der Ausblick katastrophal, aber jetzt kurzfristig könnte ich mir sogar vorstellen, dass es eine kleine Reaktion gibt.
So einen kleinen Spark kann ich mir auch vorstellen, aber das reicht halt sportlich nicht, die sind einfach nicht gut genug. Also da wird es eine kleine Reaktion geben, das wird ein bisschen befreiend sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so dieses viel zitierte Damoklesschwert, was so immer über der Franchise irgendwie schwebt und eigentlich geht's bei den Kings seit 2,5 Jahren um nichts anderes als traden wir Boogie, wenn ja, wohin und wann. Das Thema ist jetzt einfach endlich mal durch, von daher, das ist für mich, neben dem, was du auf dem Platz zurückbekommen hast für Boogie, ist das absolut die beste Nachricht. Das Thema ist jetzt endlich mal durch. Es kann vielleicht mal ein bisschen Ruhe in Sacramento einkehren. Du kannst in Ruhe deine Arbeit machen, hast diese Boogie-Thematik vom Tisch und kannst in Ruhe rebuilden. Aber da bin ich dann wieder beim Thema Front Office. Also der Track Record ist einfach nicht da, dass Vlade Divac ein guter GM ist. Es kann sein, es gehört Glück dazu, absolut. Vielleicht macht er jetzt einen guten Job 2018, zieht da irgendwie einen guten Jungen und dann sind sie doch in ein paar Jahren wieder ganz gut. Das kann natürlich schnell gehen und sie werden jetzt ein paar Jahre gut picken außerhalb von 2019. Insofern kann das schon passieren, aber der Track Record ist nicht da. Also es gibt relativ wenig Gründe dafür zu sagen, dass die jetzt auf einmal einen guten Job machen. Den haben sie die letzten 10 Jahre nicht gemacht. Also das ist, irgendwo kommt es ja auch her.
Es ist schade, weil in Sacramento läuft viel richtig. Ja. Also das ist einfach mal so, rein als Franchise, abgesehen vom Sportlichen, machen sie verdammt viel richtig. Oh ja. Da wird was bewegt, haben wirklich absolut top-notch, ist eigentlich alles andere. Da ist richtig Potenzial da in der Gegend. Also du könntest aus dem Team wirklich absolut ein Top-Team als Franchise im Prinzip machen. Könntest du daraus basteln. Und dass es sportlich so düster ist, ist halt eigentlich letztendlich eine traurige Geschichte. Aber mal gucken, vielleicht spielen sie jetzt ja 4-on-5 Basketball und das läuft richtig. Also wer weiß. Aber ich will auch nochmal mit ein paar Teams sprechen, also über ein paar Teams sprechen, die sich eventuell einen Arsch beißen jetzt im Nachhinein, weil wenn wir jetzt das Paket sehen, erstmal ist ja auch noch der witzige Fun-Fact, erstmal werden sich die Pelicans denken, huiuiui, haben wir da Glück gehabt, weil ja natürlich im Gespräch ist, scheinbar waren sie wirklich kurz davor, ihren First-Rounder Tyreek Evans zu bieten, dafür, dass sie Jahlil Okafor bekommen und jetzt mussten sie wirklich unwesentlich mehr bieten, um DeMarcus Cousins zu bekommen. Also das war natürlich ein Sahnedeal, da hat es gut gelaufen, aber ich finde zwei Teams sehr, sehr interessant, die da hätten mitbieten können, meiner Meinung nach, weil sie gerade auch diese Fringe-Teams sind. Gucken wir doch mal uns die Blazers an und die Nuggets an. Guckt ihr mal, also was ist denn mit den Nuggets? Die hätten First-Runner bieten können, die hätten Assets bieten können. Sag mir, warum sie das nicht theoretisch gemacht haben, warum da die viele nicht da waren. Du kannst da einen Case für machen, die hätten First-Runner bieten können, plus noch ein, zwei Assets, hätten doch DeMarcus Cousins bekommen können, oder? Und dann hättest du das erstmal gehabt, dann hättest du Cousins Jokic gehabt, bam. Einfach mal durchziehen, einfach mal probieren, gamblen.
Ja, absolut.
Also oder die Blazers genauso. Die Blazers suchen händeringend ihren Big Man. Die hätten genauso das Paket schnüren können.
Das sage ich ja vorhin. Es gibt genügend Teams, die da definitiv reizvollere Pakete für die Kings hätten schnüren können. Nur die wollten halt nicht. Und der einzige Grund kann dann tatsächlich dieses, man nennt es halt irgendwie charakterliche Defizit, wie auch immer du es nennen willst, aber dass sie einfach diesen Gamble für DeMarcus Cousins nicht bereit sind einzugehen. Interessantere Assets natürlich. Die Nuggets haben ohne Ende Material, was sie da hätten bewegen können. Ein Frontcourt mit Jokic und DeMarcus Cousins, überragend. Die Blazers suchen seit Ewigkeiten ihren Big Man, haben da jetzt so ein paar fadenscheinige Moves gemacht, die das so minimal kaschieren sollen. Jetzt haben sie Jusuf Nurkic, da sag mir mal, dass du für ein interessantes Paket und genug Assets haben sie eigentlich auch. DeMarcus Cousins potenziell hättest haben können und dann mit Lillard und McCousins in die nächsten Jahre hättest gehen können. Also da muss man sich schon fragen, warum wurde dieser Move nicht zumindest mal diskutiert? Wahrscheinlich wurde er diskutiert. Für mich kann das am Ende des Tages immer nur die gleiche Antwort sein. Sie wollten sich nicht die Finger verbrennen an DeMarcus Cousins. Ich glaube, dass es nicht an seinen sportlichen Fähigkeiten liegen kann. Die sind einfach über die meisten Zweifel erhaben. Da ist er einfach zu gut. Aber dann wolltest du den Gamble nicht gehen und sagst den Jungen, vielleicht hast du noch ein paar Insights, vielleicht telefonierst du mal mit so ein paar ehemaligen Teammates und hörst dich mal so ein bisschen um. Ist das wirklich so schlimm? Ist das so ein absoluter Culture-Killer? Und wenn ja, dann finde ich es auch legitim und auch konsequent zu sagen, das machen wir nicht. Das Risiko ist es uns nicht wert.
Ja, aber für mich ist auch dazu nochmal, das haben wir bisher noch gar nicht besprochen, der Zeitpunkt einfach so komisch. Also klar, jetzt geht ein Bloody Divac in die Medien und sagt auch, ich hatte vor 2 Tagen ein Paket, das war besser. Und jetzt haben wir gesehen, so fuck, das Paket war dann scheinbar irgendwann off the table. Das macht man dann ja so, dann sagen die, nö, so, jetzt ist vorbei, wollen nicht mehr. Und dann haben sie scheinbar ein bisschen Panik bekommen und haben dann dieses Paket halt mit dem Buddy Hield, der bei Vivek so beliebt ist, haben sie es einfach gemacht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube auch, dass Teams teilweise überrascht sein werden, weil ich glaube, dass es noch was gegeben hätte. Gerade wirklich zur Deadline, das ist ja immer so eine heiße Phase, wir haben es immer gesehen. Dann kommt der Live-Ticker, die letzten 10 Stunden laufen und dann gibt's nochmal so einen Verzweiflungsmove. Dann wissen die Teams, so, wir können jetzt zuschlagen, weil das ist ja die ganz normalen Stadien einer Verhandlung. So, ein paar Tage vorher sagst du noch so, oh ja, Interesse ist da, aber nö, muss nicht unbedingt. Dann machst du eher so einen Lowball-Move und so, guckst mal, ob du so einen kleinen Offer durchbekommst und dann wird's zum Ende nochmal heiß. Also, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass dann wirklich die Angebote ganz weg gewesen wären oder dass es nicht noch was Besseres gegeben hätte.
Das glaube ich auch nicht, zumal du ihn ja auch im nächsten Jahr noch hättest bewegen können. Ist ja nicht so, als wäre er
jetzt... Aber dann natürlich auch, willst du einen auslaufenden DeMarcus Cousins haben, wirklich einen kompletten, der nicht nochmal die Chance hat, eine Saison deine Franchise kennenzulernen?
Ja,
es macht schon Sinn, dass du ihn jetzt getradet hast.
Es macht Sinn, aber wenn du dann ein unmoralisches Angebot jetzt bekommen hättest, dann macht das Sinn. Für das Paket, also wahnsinnig viel weniger hättest du auch in der nächsten Free Agency nicht dafür
bekommen. Andersrum ist es eigentlich eher die Frage, also wirklich... Das ist bei den Kings, die nicht so weit denken eigentlich meistens, dass der Faktor so entscheidend, dann scheinbar doch wirklich zu sagen, wir wollen neu anfangen. Weil was wäre denn der andere Schritt gewesen? Das war ja eh das Komische. DeMarcus Cousins hat sich öffentlich geäußert und sich eigentlich bekannt zu der Franchise, ja, zu der City. Ich meine, er hat ja auch Emotionen gezeigt, der war da gerne letztendlich, wir haben es ja immer gesagt, letztendlich haben wir eigentlich selber gesagt, wir zweifeln nicht daran, dass DeMarcus Cousins sich da eigentlich wohlfühlt, dass er die Situation gut findet. Er findet es scheiße, dass man verliert, ist dann teilweise bockig, aber an sich mag er das da und er mag es auch da, der Superstar zu sein, der eigentlich wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. So, jetzt ist es anders gekommen, aber ja, weiß ich nicht, ich habe meinen Punkt gerade ein bisschen vergessen. Ja. Nee, warte, ja, sag mal kurz was, ich hab's gleich wieder.
Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, genug
Bumi, aber was ist denn, ja, und dann ist doch die Sache, wir haben eben drüber gesprochen, was wäre das andere Szenario gewesen? Du reitest das Ding durch, Erfolg wirst du eh nicht haben. Mit DeMarcus Cousins hast du ihn wahrscheinlich auch nicht und wenn der Erfolg dann auf einmal kommt, weil du glücklicherweise die richtigen Leute um ihn herum packst, dann ist doch top. Das wäre die einzige Chance auf wirklich akuten Erfolg gewesen. Und wenn du keinen Erfolg hast, ja, dann hast du halt aber auch keinen Erfolg, hast aber noch DeMarcus Cousins, den du dann wirklich in 1,5 Jahren 200 Millionen bieten kannst, 210, dann hast du ihn erstmal wieder als Asset, vor allen Dingen ja auch. Das ist nur das Problem, dann hättest du theoretisch, du hättest ihn dann erst wahrscheinlich in 3 Jahren wieder bewegen können. Also nach den 1,5 Jahren musst du dann nochmal ein Jahr wieder warten, bis du ihn wieder bewegen kannst. Das ist dann so ein bisschen problematisch bei diesem Supermax. Anderweitig ein bisschen ein halbes Jahr und so weiter. Und da hatten sie dann scheinbar keinen Bock drauf. Aber theoretisch, rein für die Franchise und der Umgang mit den eigenen Assets, wäre es ja doch besser gewesen, wenn es realistisch ist zu sagen, du kannst Cousins binden, dass du ihn dann nicht bindest, weil du die nächsten 5 Jahre wirklich haben willst, aber dass du ihn bindest, um ihn halt dann wieder bewegen zu können. Für mehr.
Bin ich dabei, aber da drehen wir uns im Kreis. Am Ende des Tages wollten die Kings dieses Kapitel schließen. Die wollten das Thema das nicht Kapitel noch die nächsten 2 Jahre auf dem Tisch haben, auch wenn es vielleicht mehr Sinn gemacht hätte.
Ich mache einen Strich drunter. Wir sind durch mit DeMarcus Cousins und wollen uns noch ein bisschen über andere Kandidaten sprechen, weil ich habe es dir vorhin schon gesagt. Wir haben so ein bisschen drüber gequatscht. Ich glaube, die Trade-Deadline wird richtig spektakulär. Also ich glaube, dass es wirklich viele Moves geben wird und dass das nicht wirklich die einzige krasse Vosh-Bomb bleibt und dass da noch ein paar spektakuläre Deals kommen. Und von daher, ich habe mir hier eine Liste gemacht mit Kandidaten, die will ich jetzt einfach mit dir durchsprechen. Wird da was bewegt? Ja, wir müssen auch bald aufhören hier. Du zeigst richtig zur Uhr. Wir haben nicht mehr lange. Wir machen noch 10 Minuten, Viertelstunde und dann muss Arne auch los. Aber wir reiten jetzt einfach ein paar Kandidaten durch. Ganz kurz. Wird der Junge bewegt und wenn ja, wohin?
Machen wir.
Und wir fangen einfach mal an. Melo.
Nein. Ich glaube, bei Melo ist das Thema wirklich erledigt. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Also natürlich auch die Kings haben wir eben angesprochen, haben gesagt, wir traden Boogie nicht. Boogie hat gesagt, ich bleibe hier. Ich fühle mich hier wohl. Peng, weg ist er. In New York ist es im Moment ähnlich. Ich glaube schon, dass es vielleicht wahrscheinlich einen Trade geben wird in New York. Ich glaube nur nicht, dass er Carmelo Anthony beinhaltet. Ich glaube, das Thema ist durch. Wer soll es denn noch sein? Die Cavs sind raus durch Kevin Loves Verletzung. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die Cavs ein Paket schnüren können, was nicht Kevin Love beinhaltet. Insofern sehe ich die Cavs da nicht mehr. Die Clippers sind da irgendwo auch raus an der Stelle. Und dass er jetzt wirklich sagt, ich waive meine No-Trade-Clause und gehe sonst wählen zu irgendeinem Gemüseteam außerhalb von vielleicht zurück nach Denver, Nein, also wenn ich sagen muss, ja oder nein, bei Melo bin ich mir sehr, sehr sicher, das ist absolut abgekühlt, auch wenn ich dir grundsätzlich zustimme. Die Trade-Deadline wird heiß, glaube ich auch.
Ja.
Ich glaube, dass es viele Deals geben wird, viele Fast-Deals vielleicht geben wird, dass nochmal wirklich viel rumgespielt wird. Bei Melo muss ich dir sagen, nope, der wird bleiben.
Nee, sehe ich ähnlich, aus wirklich diesen Gründen. Ich sehe einfach auch nicht die Möglichkeit, also dass da wirklich die Teams, die in Frage kommen, werden den Deal nicht machen und dann die anderen werden nicht bereit, weil sie wissen, es wird schwer, ihn zu halten. Also wer weiß, also eventuell, da werden ja noch immer Gespräche geführt, falls Melo irgendwie doch noch so sneaky 2-3 Teams auf der Liste hat, die er bisher ausgeklammert hatte, aber jetzt sich so denkt, ja okay, vielleicht würde ich da den Kompromiss eingehen. Boah, dann kann das passieren, aber ich würde aktuell auch nicht draufsetzen. Aber du hast es eben schon angesprochen, es wird eventuell ein anderer Nick getradet und da bin ich natürlich direkt wieder mit dabei. Wir sind bei Ricky Rubio und ich leg einfach mal vor, also ich hab's vorher schon gesagt, ich glaube, er wird bewegt, tatsächlich, dass sie es machen. Ich find's bescheuert, die Berichte halten sich nach wie vor, dass sie dann auf dann bauen und dass immer noch das Argument lautet, ja, du kannst Ricky Rubio traden, weil dann kannst du ja nächste Saison dann auf dann setzen. Und so, und dann, hä? Ja, warum? Also sag mir mal einen Grund, der wirklich jetzt ernsthaft sagt, du kannst dann auf dann setzen. Gerade wenn du mit einem Karl Anthony Towns und mit einem Wiggins gerade diese Phase hast, du musst mit den Jungs langsam mal gewinnen. So, und dann willst du auf Chris Dunn setzen, macht für mich absolut keinen Sinn. Ich glaube trotzdem, dass sie es machen, dass das jetzt auch dieser sneaky Tank-Move sein wird, weil durch die Verletzung von Zach LaVine, wenn du jetzt auch noch Rubio rausnimmst, dann wird das Team Katastrophe sein. Dann kommen die in die Lottery, dann kommen die auch tief in die Lottery und ich glaube, dass sie es machen. Ich hab's dir vorhin schon gesagt, ganz ehrlich, nicht aus Timberwolves-Fansicht, sondern aus Ricky Rubio-Fansicht wünsche ich es mir inzwischen. Ich finde, dass es inzwischen unverdient ist und dass Ricky es verdient, wirklich wieder die Wertschätzung zu bekommen und einfach wieder frei aufzuspielen bei einem Team, was Bock auf ihn hat. Die Timberwolves sind das nicht mehr, dazu war er jetzt einfach zu lange in den ganzen Gerüchten. Es ist ja auch hart, musst du dir mal vorstellen. Du spielst für ein Team und du hörst die ganze Zeit anderthalb Jahre durchgehend, eigentlich wollen die dich nicht mehr haben. So, und sind bereit, dich abzugeben. Das ist eine heftige Situation. Dementsprechend wünsche ich es mir für ihn. Und New York finde ich geil. Ohne Scheiß. Das Jersey hole ich mir direkt. Das würde ich dann am Folgetag direkt Amazon Prime, würde ich mir hier von der Drohne her herliefern lassen.
Kann ich nachvollziehen. Also ja, ich bin bei dir. Es sieht mir immer mehr so aus, als würden sie den Move jetzt wirklich mal machen. Und gerade in der Verbindung mit der Thematik, dass sie nicht so weit weg sind von einem potenziell sehr, sehr guten und wertvollen Pick in diesem Jahr. Das macht natürlich irgendwo Sinn. Bei Chris Dunn bin ich absolut bei dir. Das Argument verstehe ich nicht. Finde ich auch nicht zulässig zu sagen, dann kannst du ab dem nächsten Jahr auf Chris Dunn setzen. Ja, dann setz ab dem nächsten Jahr auf ihn und warte 2 Jahre, bis er gut genug ist, um dann wirklich gut zu sein. Bis dahin sind dir Karl Anthony Towns und Andrew Wiggins wahrscheinlich abgehauen, weil sie keine Lust mehr haben, irgendwie weiterhin ein Borderline-Playoff-Team zu sein. Die sind jetzt einfach dafür zu gut. Also das sehe ich auch nicht. Das Szenario, was natürlich jetzt so durchgespielt wird, sind im Wesentlichen 2. Es ist straight up Rubio gegen Derrick Rose. Dann hast du Derrick Rose auf seinem auslaufenden Vertrag, den du dann eigentlich behalten willst, vermutlich.
Den du dann re-signen willst.
Und
da ist die Frage, für wie viel?
Dann lädst du da richtig Kohle rein. Es gibt das dritte Szenario, dass Rubio am Ende tatsächlich bei den Pistons landet und dafür Reggie Jackson geswappt wird. Auch das kann ich mir irgendwie ganz interessant vorstellen. Aber willst du als Tom Thibodeau so in guter alter Derrick Rose, kenne ich doch noch von damals, der ist besser als sein Rufmanier, dann wirklich hingehen und sagen, pass auf, hier sind deine 120 Millionen, deine 80 Millionen, 80 kriegt, der musst du dem locker zahlen wahrscheinlich. Willst du das ernsthaft machen und dann mit Derrick Rose irgendwie da in die mittelfristige Zukunft gehen?
Puh. Nee, bloß nicht. Also das ist, ich mache mir da ein bisschen Sorgen, ganz ehrlich. Also wenn er das macht, wenn Tom Thibodeau diesen Move macht, dann musst du langsam daran zweifeln, ob er da wirklich einfach der GM sein sollte. Weil das ist einfach, wir haben es bei Doc Rivers schon gesehen, das ist jetzt Doc Rivers 2.0. Einfach entweder Leute, die irgendwann mal in meinem Team waren oder mal gegen mich gut gespielt haben, die nehme ich jetzt einfach. Jetzt hat man schon gehört, die wollen Tony Snell sich jetzt holen. So, klar, du kennst die Jungs und kennst die Qualitäten und dann ist es immer leicht zu sagen, boah, ich weiß, wie er ist, der würde bei uns so super reinpassen. Was Derrick Rose jetzt zu ertraden und das bedeutet, du signst ihn. Und ich glaube nicht, dass Derrick Rose bereit ist, einen heftigen Paycut zu machen. Und ein heftiger Paycut wäre, also ein rationaler Deal für ihn wäre zu sagen, komm, wir geben dir 3 Jahre 30 Millionen. Mhm. Das wäre vernünftig. Das wäre auch Market Value meiner Meinung nach. Also vielleicht ein bisschen drunter, weil na klar, wenn du Derrick Rose als unterdurchschnittlichen Starter siehst, ist das immer noch jemand, der locker 15 Millionen pro Jahr verdienen kann. Was, wenn du mir jetzt sagst, die bieten ihm irgendwie 4 Jahre 80 oder so. Und das ist in Play. Wenn sie für ihn traden wollen, ist das in Play. Das wäre eine absolute Katastrophe. Also rein sportlich, wenn sie einen Deal machen wollen, wenn sie den Jackson-Deal bekommen könnten, dann wäre das nachvollziehbar und gut. Wenn du halt diesen Scoring-Point-Guard haben willst, dann nimm Reggie Jackson, dann nimm nicht Derrick Rose. Und auch da würde ich mich echt drauf freuen, wirklich Rubio bei den Pistons zu sehen.
Bin ich absolut dabei. Und auch was die Thematik GM-Hybrid-Coach angeht, es gibt relativ wenig Fallbeispiele, wo das gut funktioniert. Doc Rivers kommt jetzt etwas besser rein. Stan Van Gundy macht da so einen ganz guten Job. Aber es sind halt zwei mehr
macht
als...
Macht er den? Muss man inzwischen eigentlich auch mal fragen. Ja, vielleicht.
Aber Pistons, es sind halt zwei mehr als Fulltime-Jobs, die du eigentlich für mich nicht in Personalunion machen kannst. Es gibt Gründe, warum das relativ wenige Teams machen. Also bei Thibodeau, wenn der wirklich dann irgendwie 75 Millionen in Derrick Rose für die nächsten 3-4 Jahre investiert, das wäre für mich ein absolut falsches Signal, definitiv der falsche Move. Aber wer weiß, vielleicht läuft es am Ende tatsächlich darauf hinaus.
Dann bleiben wir noch mal kurz bei den Pistons, weil den hatte ich mir aufgeschrieben. Jackson war gar nicht in meiner Liste, aber klar, ist auf jeden Fall ein Kandidat, weil die Pistons interessanterweise, weil das ist ja auch eine Enttäuschung. Also auch da muss man inzwischen mal sagen, es sah zwischenzeitlich sehr gut aus. Und wir haben den Pistons auch eigentlich nur ganz gute Zukunft prognostiziert, so die nächsten 2-3 Jahre akut. Und das sieht jetzt aktuell nicht so aus. Und dementsprechend sind sie wirklich bereit, da Leute zu bewegen, von denen sie sich einfach nicht mehr ganz so sicher sind. Und da gehört auch mit rein Andre Drummond tatsächlich. Der letzte Saison die große Story war, vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte, als er einfach mal 18 und 17 geaveraged hat und dann aber ganz stark abgekühlt ist. Und da finde ich interessant, weil ich hätte dir jetzt ganz locker den Case gemacht, ohne nachzugucken. Andre Drummond hat auch echt einen Schritt zurück gemacht.
Ja.
Und was ist? Rein statistisch kein bisschen. Er spielt ein bisschen weniger Minuten, dementsprechend sind die Per-Game-Stats anders, aber die, also wenn du das auf Per 36 rechnest, ist er quasi genauso und nur effizienter geworden. Also er ist einfach wirklich rein, wirklich von den Stats her nicht schlechter geworden. Was einfach passiert ist, ist, dass die Pistons, glaube ich, inzwischen stärker daran zweifeln, ob dieser Andre Drummond der richtige Typ für dich ist. Weil es ist halt irgendwie eigentlich fast schon Offensiv-Center, so, weil ein Defensiv-Center ist er nicht, da ist er schlecht, da ist er unter Durchschnitt und offensiv ist er auch nicht wirklich überdurchschnittlich irgendwie. Er ist ein unglaublicher Rebounder, einer der Besten da, bloß das war's dann auch langsam so ein bisschen und bringt dir einfach viele Defizite mit und da wird's interessant.
Also wenn du mich fragst, ob er getradet wird, glaube ich nicht, weil ich den Markt auch nicht wahnsinnig groß sehe. Natürlich gibt es da eine Handvoll Teams, die irgendwie sagen, das kann vielleicht unser Mann sein, aber der limitiert dich natürlich in dem, was du auf dem Court spielen willst, schon massiv. Was die Pistons oder ihn insbesondere angeht, der Eye-Test sagt mir definitiv, dass er einen Rückschritt gemacht hat. Hat er offenbar nicht. Ich glaube, was bei ihm das Problem ist, dass im Prinzip die zwei Kernelemente, in denen er sich hätte irgendwie verbessern müssen. Das ist natürlich sein Freiwurfspiel und das ist das Passspiel aus dem Post, aus seinem Post-Up-Game. Das ist doch der Sinn der ganzen Aktion. Du willst wirklich mit ihm in der Zone und vier Shootern drumherum agieren. Dafür braucht er eine vernünftige Court-Vision, vernünftige Hände, um aus dem Post-Up dann die Kickouts zu spielen und da die offenen Leute zu finden. Das wollen sie spielen. Das und das kann er einfach nicht. Das kann er absolut nicht. Und da in dem Element gibt's für mich wenig Progress bei ihm. Und das ist im Prinzip das Wesentliche, dass der Typ die Bretter zerdengeln kann und da reboundet ohne Ende. Natürlich kann er das. Insofern großen Rückschritt wird es bei ihm wahrscheinlich auch kaum geben. Der wird das, was er im Moment gut kann, das wird er immer so gut können, weil er halt ein Biest ist, bis er dann irgendwann 45 ist. Aber du brauchst ein, zwei andere Elemente in seinem Spiel, damit er wirklich der Junge ist, der er sein kann, damit dieses ganze System Sinn macht, dass du so einen Howard 2.0 draus machst, der in der Zone agiert und die Shooter drumherum. Wenn er da die offenen Leute nicht findet, sein Post-Up-Spiel nicht verbessert, ja, dann wird es halt auch dünn. Also dann kannst du das Ding halt so nicht spielen, aber Trail, wer nimmt den denn,
glaube ich nicht. Das ist die ultimative Definition eigentlich eines offensiven schwarzen Loches, muss man mal sagen, gerade so als Big Man. Jemand, der gerne aufposten wollen würde, das haben die Pistons auch lange probiert, bloß dann hast du wirklich lose-lose, er ist kein überdurchschnittlicher Postscorer und dazu kann er auch nicht irgendwie für andere kreieren, sondern produziert dann eigentlich fast mehr Turnover als andere, sobald er mal nicht versucht, selber zu scoren. Das ist natürlich ein Riesenproblem und wie gesagt, das ist einfach so, für ihn wäre jetzt das Ziel, seine Nische zu finden, da gucken wir zum DeAndre Jordan, bloß da muss man halt wieder sagen, schaut euch an DeAndre Jordan, der hat seine Nische perfekt gefunden, der weiß, was er kann, der spielt Defense im großen Gegensatz zu Andre Drummond und hat da auch an sich gearbeitet. DeAndre Jordan hat einen großen Schritt nach vorne gemacht die letzten 3 Jahre, Andre Drummond hat aktuell noch gar keinen Schritt nach vorne gemacht, was die Defensive angeht. So, offensiv glauben wir nicht mehr unbedingt an ihn, also nicht, dass er diese Entwicklung macht zum Postscorer und selbst da ist ja die Frage, der stirbt ja eigentlich eh aus, außer du bist wirklich elitär und da wird er einfach nicht hinkommen.
Ja, und da schreibe ich, aber wenn du mich fragst, getradet, sage ich no.
Glaube ich auch nicht, dann wahrscheinlich eher Reggie Jackson, aber machen wir doch mal direkt weiter und sind nochmal ganz kurz bei deinem Jimmy und wir lassen uns mal nicht zu sehr ausufern. Schnapp Boston zu, das ist die große Frage, schnapp Boston zu, nehmen sie den 2018er Netzpick mit rein, werfen irgendwie Jay Crowder mit rein und irgendwie ein Asset und ja, also dass die Bulls dann ja sagen würden, glaube ich schon, aber machen es die Boston.
Die Boston, machen es die Boston. Ich weiß es nicht, ich hoffe es, ich wünsche es mir, weil ich einfach nach wie vor überzeugt bin.
Dann müssen wir unser Logo schon wieder ändern.
Nein, ich bin einfach absolut überzeugt, dass das für beide Seiten der richtige Deal ist. Dieses absolute Commitment von den Bulls, dass Jimmy Butler dein Superstar, dein Franchise-Player, dein Cornerstone für die nächsten Jahre ist, das gibt's halt irgendwo immer noch nicht so richtig. Das ist irgendwie da, es wurde getätigt, aber man hat nicht das Gefühl, dass das wirklich stringent durchgezogen wird. Er wird dann doch immer wieder so ein bisschen in Frage gestellt. Wenn du ihn selber fragst, antwortet er mittlerweile so leicht genervt von wegen, ja, was weiß ich denn, entweder bin ich hier oder ich bin woanders, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beeinflussen. Also die Gerüchte sind da, die Pakete sind da, die Assets sind da. Es wäre genau der Move, den wir uns für Boston wünschen, dass sie jetzt instant ein ganzes Level besser werden, aber sich die Zukunft mittelfristig nicht verbauen, auch im nächsten Jahr noch aktiv sein können, auch in der ausfadenden Prime von LeBron, wenn der Osten vielleicht etwas besser zu gewinnen ist. Die Frage ist da natürlich, Boston, du hast es vorhin gesagt, so ein absolut unhierarchisches Team, das trotzdem jetzt mittlerweile seinen klaren Anführer hat, zumindest was wirklich Crunchtime angeht, und das ist Isaiah Thomas. Möchte Jimmy Butler da so eine Nummer 1B, eine Nummer 2 sein? Weiß ich nicht. Der ist jetzt mittlerweile auch mit dem eigenen Anspruch unterwegs, die ganz klare 1 zu sein, der ganz klare Anführer auf beiden Seiten.
Also da würde ich ganz klar gegen
sein. Ich glaube schon, dass er, dass es schwierig werden könnte, potenziell mit Isaiah Thomas da eine Lösung zu finden.
Aber findest du, also ich finde nicht, dass Jimmy Butler so gut seine Entwicklung inzwischen auch ist offensiv, finde ich nicht, dass ich ihn Isaiah Thomas auf einmal verstecken müsste.
Nee, finde ich auch nicht.
Aber ich glaube, dass Jimmy Butler offensiv, das ist problematisch, sieht?
Ja, ich glaube, dass Jimmy Butler den Anspruch an sich hat, der ganz klare Superstar und Anführer seines Teams zu sein. Und das kann er ja auch sein,
aber nicht in dem Sinne, dass er mehr Punkte pro Spiel averaged. Also das ist ja, du kannst ja Isaiah Thomas sein Ding machen lassen, genauso wie es letztendlich auch LeBron eine Transition gemacht hat, zu sagen, komm, ich lass Kyrie übernehmen. Kannst du doch einfach als Jimmy Butler Superstar sein, auch ohne Probleme, vor allen Dingen auch defensiv, und kannst dann aber Isaiah Thomas trotzdem das machen lassen, was ihn zu einem überdurchschnittlichen NBA-Player macht. So, also das sehe ich persönlich nicht als Gefahr.
Könnte man, ich sehe es minimal problematisch, aber das Kernargument ist im Prinzip, die Bulls sind auf Playoff-Kurs, auch wenn sie es vielleicht nicht sein sollten. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt den Stecker ziehen und sagen, jetzt bewegen wir Jimmy. Also wenn du mich fragst, Wahrscheinlichkeit 5%, ich glaube es nicht, ich würde es feiern.
Ja, dann, wir haben ein bisschen Zeitdruck, von daher, wir müssen gleich aufhören. Nur ein paar Deals, die ich wirklich gerne sehen würde. Also erstmal, was ich persönlich sehr, sehr charmant finde, Willie Cauley-Stein, einfach mal ein Gamble machen zu den Dallas Mavericks.
Jo.
Wär einfach machbar. Der wird leicht zu haben sein, also aktuell wirklich, wenn du irgendwen von den Kings haben willst, das ist jetzt der Zeitpunkt und das ist ein Deal, der Sinn machen könnte. Bogut, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, wenn es da ein Szenario gibt mit einem Abnehmer, der wird bewegt, definitiv, und dann holst du ihn mit Cauley-Stein, der die Upside hat, tatsächlich halt ein Center zu sein, weil das sehe ich nach wie vor so. Einfach ein reiner Defensiv-Center, auch wirklich die Andre Jordan in Light, mit noch viel, viel Arbeit vor sich, aber schon Potenzial, das finde ich sehr charmant. OKC muss sich einfach alle Beine ausreißen, um irgendwie Danilo Gallinari zu haben. Das wäre einfach der absolute Oberhammer und hat genau das, was sie brauchen.
Bin ich
einfach
dabei.
Einfach nochmal ein bisschen Entlastung bin in der Offensive, dabei. Das wäre genau richtig.
Die letzten Jahre war es anscheinend immer so minimal Rudy Gay, an dem sie interessiert waren, und Gallinari ist einfach Rudy Gay in doppelt so gut. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde es maximal feiern, das wäre genau der Typ, den sie brauchen. Nochmal ein verlässlicher Scorer, einer, der ein bisschen Spacing geben kann, der vom Flügel was kann. Da haben sie im Moment einfach eine riesengroße Baustelle, von daher ist für mich ein Move, der Sinn machen kann, und auch für die Nuggets kann das Sinn machen, jetzt Gallo zu bewegen, ob es dann Wilson Chandler ist oder Gallo, irgendwen werden sie vermutlich dann doch bewegen, wäre für mich ein Deal, der für beide Seiten Sinn machen kann, und das ist letztlich, habe ich immer wieder gesagt, der Anspruch, den ein potenzieller Trade haben muss, dass er für beide Seiten Sinn macht, sonst wird er nicht passieren, also dem würde ich instant mal die größtmögliche Wahrscheinlichkeit hier zuschreiben.
Ja, das kann schon gut sein. Ansonsten spannend wird auch noch Dan Williams, wenn wir über die Mavs reden. Mhm. Ist auch, also würden wir, glaube ich, beide darauf setzen, dass er noch bewegt wird, weil er einfach interessant ist für die Leute, für viele Leute. Man spricht da also gerade auch als Backup wirklich für viele. Die Atlanta Hawks werden auch teilweise genannt. Nicht jetzt, um da irgendwas von Dennis Schröder wegzunehmen, sondern einfach tatsächlich mal einen guten Backup-Guard einfach mal zu haben, wenn du in die Playoffs willst. Und das wollen die Hawks gerade. Die haben einen kleinen 180 gemacht. Das ist auch ganz spannend. Eigentlich nach dem Horford-Move hieß es so ein bisschen, ja, oder nein, im Prinzip ja nach dem Korver-Move. Okay, wir gehen eher vielleicht so ein bisschen Soft-Tanking, schauen mal, was passiert, und dass es jetzt nach wie vor so gut läuft. Die sind jetzt all in und sagen, komm, wir ballern jetzt in die Playoffs und würden so einen Move machen, solange sie nicht viel abgeben müssen, das müsstest du für D-Will nicht, würden sie, glaube ich, direkt zubeißen. Ansonsten, was ich persönlich noch gerne sehen würde, wäre, dass die Hornets sich einfach nochmal jemanden holen, der den Ball ins Runde befördern kann. Da gibt es viele interessante Kandidaten für mich. Brandon Knight wäre da jemand, einfach nochmal eine neue Chance geben, so, auch wenn der jetzt nicht unbedingt Werbung für sich gemacht hat. Ansonsten, wen ich da auch gerne sehen würde, so Typ Lou Williams, jo, tatsächlich
einfach machen. Den würde ich gerne bei den Wizards sehen. Die haben definitiv ein Problem, was das Scoring von der Bank Lou angeht. Will, die also Lakers müssen eigentlich noch vielleicht einen kleinen Tick schlechter werden, wäre jedenfalls nicht verkehrt. Also der ist da absolut über, der ist zu gut gerade. Kann ich mir gut vorstellen.
Es gibt eine Nische für so jemanden. Für Jamal Crawford ineffizient. Also das ist einfach so. Der Typ ist von der Bank, natürlich ist der defensiv auch nicht stark, aber da gibt's eine Nische für. Das würde ich einfach gerne sehen. Ansonsten Mario Hezonja, hoffen wir uns, glaube ich, beide, dass der auch nochmal sein Change of Scenery bekommt und einfach nochmal eine Chance bekommt. Da musst du einfach All-in sein. Wirklich so ein Team, auch selbst, Alter, jetzt mal ganz ehrlich, Philly oder so. Einfach ein Team, was bereit ist, ihm mit Minuten vollzuladen und einfach, wir gehen jetzt das Projekt Hezonja an, versuchen es ein halbes Jahr und schauen, ob es klappt. So, der Typ hat das Potenzial, da sind sich alle Experten einig, er ist ja deswegen so beliebt.
Ja.
Der bringt so überragende Tools mit als Two-Guard mit seiner Athletik wirklich und seinem Wurf, den er theoretisch haben müsste. Geh doch einfach mal da bitte All-in als ein Scheiß-Team, was sich in der Transition befindet. Du musst für ihn auch nicht viel bieten, also der Trade-Market war, glaube ich, noch nie so gering wie, ja, also war er noch nie, definitiv. Jetzt wirst du ihn für Apple und Ei bekommen können und das will ich sehen.
Unterschreibe ich, also Sonja, da sind wir absolute Fanboys und das zu Recht. Bin ich dabei, bin ich an Bord.
Ja, Ja, das war es im Prinzip so. Ansonsten, was ich auch charmante Idee fand, war tatsächlich, wenn die Wolves so ein bisschen mal gucken würden, ob sie Nerlens Noel eventuell bekommen können. Ja. Fände ich sehr, sehr charmant. Oh, ja. Neben Karl-Anthony Towns, das ist eigentlich genau der Richtige. Das ist wirklich tatsächlich genau der Richtige, den Towns neben sich haben müsste. Das, also wir mögen Gorgui Dieng total, aber sein Skillset macht eigentlich überhaupt keinen Sinn neben ihm. So dieses, ich schieße gerne Midranger als Big Man, ja, poste ab und zu mal so ein bisschen auf, spiele kaum Defense so und bin auch eigentlich ein bisschen zu langsam, um irgendwie neben Towns mal einen Vierer zu verteidigen. Das macht keinen Sinn. Und mit Noel, dann hast du wirklich also den variablen Guard, der entweder einen Fünfer oder einen Vierer nehmen kann, je nach Matchup, der offensiv da nichts von ihm wegnimmt. Das wäre optimal. Also das würde ich auch gerne sehen als Bulls-Fan, selbst wenn es dann ohne Rubio ist, der dann hoffentlich nicht bei den Sixers, oder vielleicht doch, Rubio zu den Sixers, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe ja letztens schon gesagt, dass ich das Jersey eh geil finde, und dann wird's doch nicht Charlotte, sondern hole ich mir beide. Doppelpack. Doppelpack Jerseys, ich mache meine Bestellung gleich.
Finde ich absolut richtig. Ansonsten gibt's natürlich noch so ein, zwei, drei Kandidaten, über die wir jetzt nicht mehr in epischer Breite reden können. Ich glaube, dass Jahlil Okafor bewegt wird, ist mittlerweile klar. Die Frage ist, wohin? Auch Brook Lopez wird natürlich nach wie vor irgendwo interessant sein für ein, zwei Teams. Ob der dann am Ende noch einen Abflug macht, ist sicher auch einer der Favoriten da. Mal schauen, vielleicht tatsächlich, es könnte potenziell eine historische Trade-Deadline sein, in der sowohl Ricky Rubio als auch Jimmy Butler getradet werden und wir einen kompletten Relaunch vom Logo machen müssen.
Das wäre ein kleines bisschen bitter, aber die Zeit investiere ich gerne bei Photoshop. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Heute eine kürzere Episode. Aus Zeitdruck ging das einfach nicht anders, aber wir haben das geopfert für sehr, sehr soliden Video-Content, den wir heute aufgenommen haben. Also da folgen jetzt wahrscheinlich heute sogar noch, also heute Spätabend, eventuell morgen und dann auch noch danach folgen. Also zwei Videos bei Facebook, schaltet da auf jeden Fall rein, würde ich sagen. Ich guck noch kurz was fürs Tippen, das müssen wir ganz schnell nochmal erledigen, aber du kannst da nochmal, ja, nochmal so ein bisschen schon mal leicht ausfaden hier die Episode.
Ich fade auf jeden Fall aus, kann mich nur anschließen. Definitiv bei Facebook dranbleiben, es wird zwei, drei Videos in den nächsten zwei, drei Tagen irgendwie geben. Ja, entwickelt sich
gerade richtig gut, wir laden schön durch, haben jetzt die 700 heute geknackt, also haben gerade so in den letzten Wochen auch, man merkt, das ist immer schön, so wenn einfach so ein gemeinsames Wochenende auch als Highlight, wir sehen als Highlight und es ist geil für uns, dass wir die Rückmeldung bekommen, dass das halt für euch auch ein Highlight ist. So, das freut uns umso mehr, das belohnt uns auch, weil man muss mir auch mal ganz ehrlich sagen, wir opfern halt auch so ein bisschen Privatzeit.
Komplett,
so,
ja.
Wir könnten die vier Tage hier auch anders nutzen und vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß haben sogar noch, wenn wir einfach sagen könnten, komm, wir machen nur geile Sachen, auf die wir Bock haben. Obwohl, da hat sich eigentlich nichts dran geändert, weil die Sachen, die wir für den Podcast machen, waren alle geil und wir hatten Bock drauf. Aber klar, wir opfern so ein bisschen was für unsere Zeit. Arne hat nicht so viel Zeit, ist nur vier Tage hier. Und dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, dass die Rückmeldungen von dem Content, den wir geliefert haben, so durchweg positiv waren. Also Shoutout vor allen Dingen wirklich für alle, die beim Livestream voll dabei waren, also wirklich, also
sensationell,
die sich die kompletten 1 Stunde 50 gegeben haben, die da Kommentare drunter geschrieben haben, das war auf jeden Fall ein Riesenhighlight, uns gefreut.
Es wird nicht der letzte gewesen sein, ansonsten Shoutout an dich, dass du mich hier mal wieder so wundervoll aufgenommen hast.
Shoutout, ich hatte dich
fantastische
zurück.
Tage, 70% Podcast, 30% Bier, das haben wir die letzten Tage hier gemacht.
Das kann man so
hat
sagen.
Hat riesigen Spaß gemacht, jetzt gleich geht's ab ins Zug und wieder in die gute alte Heimat.
Ja, dann tippen wir noch ganz schnell und ich hau dir jetzt einfach 5 Partien raus. Wir fangen an. Ganz interessant wird das, weil da kann ich direkt nochmal sagen, die Analyse, die wird von mir kommen auf NBA Deutschland. Die Los Angeles Clippers sind zu Gast bei den Golden State Warriors. Endlich mal kein Hawks-Game.
Ja, langweilig, das werden die Warriors ganz locker gewinnen.
Gehe ich gegen und sage, dass die Los Angeles Clippers Blake Griffin, Statline 35, 11 und 7 mit schön, zwei Steals, glaube ich, dass das passen sollte. Dann wird's interessant, die Nuggets zu Gast bei den neuen Kings.
Die Nuggets zu Gast bei den neuen Kings wäre jetzt natürlich genau der Move. Jetzt auf einmal Boogie ist weg, alle Line los, Buddy Hield geht für 50, sie gewinnen das Ding. Nein.
Frage, ob der schon spielen
Denver darf. Nuggets, Denver Frage. Wird das Ding gewinnen.
Glaube ich, dass er noch nicht spielen wird, da müssen wir immer so ein paar Regularien eingehalten werden, aber ja gut, wäre ganz spannend. Ansonsten gucken wir weiter.
Auf wen bist du gegangen? Ich bin auf Denver gegangen.
Achso, ich habe keinen Tipp gemacht, ne? Das richtig, ist auch ganz geil. Nee, ich glaube auch die Nuggets. Die Nuggets werden das holen, auch wenn ich es geil fänden würde, natürlich von der Storyline. Ansonsten Hornets Pistons, ja, sag mal,
vor.
Ich leg vor, dann glaube ich, dass die Pistons das zu Hause gewinnen.
Das glaube ich eigentlich auch, aber damit es spannend bleibt, gehe ich auf die Hornets.
Und dann gucken wir noch einmal kurz rüber. Letzter Tipp für heute, weil es auch echt nicht so geil ist. Trailblazers gegen Magic.
Blazers.
Magic. Gut, dann haben wir das abgehakt. So, Tegli muss zum Bahnhof. Wir verabschieden uns. Ich stehe schon quasi fast auf. Hau jetzt nochmal das Intro und Outro raus. Shoutout auf jeden Fall an Krügo.
Shoutout an alle.
Shoutout an Krügo. Shoutout an da Vögli. Heute hau ich's
da
raus.
Da Vögli.
Alter. Leck mich doch, ey. So, wir sehen uns, wir hören uns. Schaltet rein bei Facebook. Bis zum nächsten Mal.
Reinhauen.
Back to Joe Johnson. 4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Gesicht von Stoudemire.